Corona-Ausschusssitzung Nummer 88 und 89. Rainer Füllmich im Interview auf BITTEL-TV.
Ja, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen bei BITTEL-TV, einfach anders. African Style. Ich hoffe, das Internet hält. Ich bin in einer neuen Location, aber wir sind jetzt mal guter Dinge, dass das passt. Heute sehr gespannt, Doppelfolge mit Rainer Füllmich, Sitzungen 88 und 89. Dann natürlich war er auch in Brüssel, hat Pressekonferenz gegeben. Dann sind wir natürlich auch gespannt, wie das Tribunal, er wird das noch genauer sagen, wie es da weitergeht. Ich freue mich sehr, ihn jetzt zu begrüßen. Hallo, lieber Rainer.
Hallo Roger, hallo alle anderen.
Ja, wir haben es leider nicht geschafft, für das letzte Mal zusammenzufassen. Das spielt keine Rolle, machen wir heute eine Doppelfolge. Ich denke, es war sehr, sehr viel los, du hast viel zu berichten. Wir haben im Vorfeld kurz besprochen, es sieht jetzt alles sehr, sehr gut aus. Nichtsdestotrotz, glaube ich, müssen wir achtsam bleiben und nicht das Gefühl haben, so, jetzt ist alles vorbei, alles ist gut. Weil, wir dürfen nicht vergessen, die meisten Menschen, da glaube ich, müssen mir zustimmen, gehen auf die Straße wegen der Impfpflicht und auch wegen den Maßnahmen. Wenn die weg sind, kann es auch sein, dass viele Menschen dann nicht mehr auf die Straße gehen. Und genau das wäre der Fehler. Bist du da auch meiner Meinung?
Absolut. Wir müssen jetzt besonders aufpassen, jetzt, wo das Ganze zu wackeln scheint. Und da ist einiges bestimmt echt anderes, das muss man mit Vorsicht genießen. Aber jetzt, wo das Ganze zu wackeln scheint, müssen wir besonders aufpassen. Ich glaube, dass es nochmal ein Aufbäumen der Verbrecher geben wird und dann kracht es zusammen. Aber im Moment kann man sagen, das, was in Kanada passiert, das ist so sicherlich nicht Bestandteil des Plans. Ich glaube, das waren so um die 50.000 Trucker, die Justin Trudeau dazu gebracht haben, dass er sich in seiner Hütte verbarrikadiert. Man hat ihn wohl seit einiger Zeit nicht mehr gesehen. Auch, dass in anderen Ländern, Dänemark, plötzlich alle Maßnahmen beendet werden und dass das in anderen Ländern ebenfalls diskutiert wird. Das sind überall gute Zeichen. Auch bei uns geraten die Marionetten immer weiter unter Druck. Ich habe jetzt gerade eine Nachricht bekommen, dass offenbar Anfang der 2000er gegen Herrn Lauterbach wegen Betruges ermittelt wurde, dass dann seine Universität Köln, das müssen wir aber nochmal überprüfen, ist noch nicht verifiziert, ein Disziplinarverfahren eingeleitet hat. Das muss ihn dann wohl in die Politik getrieben haben. Also solche Sachen über diese Marionetten, die offensichtlich Marionetten sind, werden auch immer deutlicher, sodass man schon sagen kann, es kommt alles ans Licht. Aber wir dürfen jetzt auf keinen Fall uns zurücklehnen und denken, so, jetzt haben wir es geschafft, der Rest geht von selbst. Tut es nicht, sondern insbesondere was die Impfpflicht dran angeht, müssen wir dranbleiben. Hier unsere Partei, die Basis, wird am Dienstag, glaube ich, um 19 Uhr als so eine Art Serviceleistung einen Livestream veranstalten, wo wir mit Rechtsanwälten, nur die dürfen ja Rechtsberatung machen, mit Rechtsanwälten über die Impfpflicht beraten. Wie kommt man da raus? Wie kann man sich wehren? Aber das Wichtigste ist, dass wir allesamt die Nerven behalten und den Kurs beibehalten. Es muss weiterhin um die Aufklärung gehen, denn nur wer das ganze Bild sieht, kann auch die richtige Entscheidung treffen. Und das ist im Übrigen auch der Gegenstand dieses Grand Jury Proceedings. Ich habe das oft gesagt und werde das sicherlich noch viel, viel öfter sagen, denn das wird ja aus allen Richtungen angegriffen. Also man versucht jetzt riesen Erwartungen zu schüren, von wegen, die machen das mit 1000 Anwälten, 10.000 Experten, alles Blödsinn. A few good men and women, das hat immer schon ausgereicht. Und hier sind so um die 20, 30 von uns und der harte Kern sind 10 oder 12, die hier zusammenarbeiten und die mit dem, was der Corona-Ausschuss an Tatsachen bereits rausgefunden hat, ein justizförmiges Verfahren befüllen. So kann man es sagen. Also wir sind mit einem Fuß im alten System noch, nämlich, das heißt, wir bedienen uns eines Rechtsinstituts des alten Systems. Das ist das Grand Jury Proceeding. Das ist eine reine Ermittlungstätigkeit, die wir gegenüber den vier, wie soll man sagen, Galionsfiguren und zwei industrielle Galionsfiguren durchführen wollen. Also ein reines Ermittlungsverfahren, an dessen Ende nicht etwa ein Urteil steht, was dann auch noch vollstreckt werden muss, sondern nur das Ergebnis stehen wird, aber eben nicht nur das Ergebnis stehen wird, dass es Anklagen gegen diese 4+2, also 6 zukünftigen Beklagten, Angeklagten heißt es im Strafverfahren, geben wird. Aber wichtig ist, und das ist der Hauptthrust sozusagen dessen, was wir machen, ist, dass wir jetzt nicht mehr nur die einzelnen Puzzleteilchen, wie wir das in jeder einzelnen Sitzung machen, beschaffen, sondern in einem justizförmigen Verfahren wird das gesamte Bild so ausgeleuchtet, dass es hoffentlich für jedermann nachvollziehbar ist. Das Ziel ist nicht ein durchsetzbares Urteil. Das geht schon deshalb nicht, weil wir ja anders als bei den Nürnberger Prozessen nicht am Kriegsende sind, sondern wir sind noch mittendrin im Krieg. Damals konnte man sagen, okay, ist alles vorbei, jetzt haben wir hier die Authority, jetzt haben wir hier ein Gericht, das war die Militärgerichtsbarkeit der Sieger. Das haben wir noch nicht, sondern wir sind noch mittendrin. Das heißt, wir können auch gar nicht uns auf eine Autorität stützen, die jetzt als Gericht da ist und deren Entscheidungen anerkannt wird. Mhm. Wir können aber auch nicht im alten System etwas anhängig machen. Das tun wir, aber nicht das hier. Das ist zu groß, denn wir müssen damit rechnen, dass das alte System uns noch nicht mal ein faires Verfahren gibt, auch auf jeden Fall kein rechtliches Gehör. Dafür ist es zu kaputt. Mit Ausnahmen, die ich immer wieder betone, nämlich Indien und auch einige Stellen in den USA. Da laufen aber auch andere Sachen. Auch da unterstützen wir sehr, sehr große Sachen. Nur das Wichtigste ist dieser Prozess, ein Grand Jury Proceeding, das vor allem dazu dient, das gesamte Bild für jedermann klarzumachen, sodass man sehen kann, wir haben nicht nur ein Recht, sondern wir haben eine Pflicht zum Widerstand. Und der nächste Schritt, der muss dann von den Menschen selbst kommen, weil wir sind nicht am Kriegsende, noch nicht. Der muss von den Leuten selbst kommen und die Menschen müssen erkennen, erstens, dass sie der Souverän sind. Wir sind das Volk, wir haben die Macht. Und das Zweite, was hoffentlich im Rahmen dieses Proceedings auch deutlich werden wird, ist, dass die Leute, die sich glauben, unsere Regierung bezeichnen zu dürfen, dass das ganz überwiegend gehirnlose Verbrecher sind, die einfach Marionetten sind, die von dieser Davos-Clique, so vereinfacht will ich das darstellen, an der Leine geführt werden. Wenn man das beides erkennt, dann weiß man auch, was man zu tun hat. Nämlich entweder da, wo die Gerichtsbarkeit noch funktioniert, die Gerichtsbarkeit dazu veranlassen, dass sie genau gegenüber diesen Verbrechern, gegen die Menschlichkeit aktiv wird. Und da, wo die Justiz nicht mehr funktioniert, da bauen wir unsere eigene Justiz auf. Wir haben die richtigen Leute, wir haben gut ausgebildete Juristen, Staatsanwälte, Richter, Anwälte. Die sind durchaus fähig dazu und es läuft auch schon in Ländern wie den USA. Das habe ich, glaube ich, schon mal angesprochen, aber auch auf dem afrikanischen Kontinent. So wie überhaupt das System aus meiner Sicht jedenfalls in Europa überhaupt nicht mehr reformierbar ist, sondern was komplett Neues errichtet werden muss. Aber das kann nur durch uns geschehen.
Also sehe ich natürlich auch so wie du, was ich glaube auch sehr wichtig ist zu sehen. Ich glaube, in der Vergangenheit hat man einzelne Teile versucht aufzuarbeiten und jetzt gibt es ein riesengroßes Bild. Und das ist auch, glaube ich, der große Vorteil vom Corona-Ausschuss. Ihr schaut ja nicht nur Corona ist ein Nebenschauplatz mittlerweile. Da ist ein viel größeres Bild, das sich aufmacht. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man den Menschen das vermitteln kann, dass sie verstehen, dass das ein riesiger Sumpf ist, der ganz, ganz tief steckt, was man fast sich nicht vorstellen kann. Und ich glaube, erst das, wenn das die Mehrheit begriffen haben, ich glaube, erst dann können wir sagen, so, und jetzt räumen wir das Ganze auf und müssen ein neues System machen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, weil Corona, ich glaube, sind wir uns mittlerweile einig, das ist ein Nebenschauplatz. Auch wenn es hart klingt, aber wenn man das ganze Puzzleteile sieht, dann hat es mit Corona jetzt nur noch ein kleiner Teil.
Das ist genau so. Also es ist ein Nebenkriegsschauplatz, der teilweise Ablenkung ist, teilweise eigene Zwecke erfüllen soll. Wie gesagt, Zerstörung der Wirtschaft und Bevölkerungskontrolle oder Bevölkerungsreduktion. Das ist natürlich extrem gravierend, aber das Bild ist größer. Wie wir jetzt gesehen haben und immer deutlicher sehen, ist die andere Seite wirklich in Panik. Deswegen ist das nicht mehr Teil des Plans, was hier alles abgeht. Das mit den Truckern haben die so jedenfalls nicht vorhersehen können in Kanada. Und auch die Kriegsgefahr, die jetzt herbeigeredet wird, wo ich glaube nicht, dass das tatsächlich durchsetzbar sein wird, die Kriegsgefahr in der Ukraine oder im Südchinesischen Meer, ist dann eben auch zwangsläufig bei uns Thema gewesen. In der letzten Sitzung haben wir uns auch damit beschäftigt.
Also sehr spannend. Ich bin natürlich super happy, dass wir die Sitzungen haben. Und natürlich nicht alle können die immer anschauen. Da gehen wir mal auf die Sitzung 88 über gegen Kanada. Vielleicht noch ein Wort. Da hat die Welt berichtet, ein paar hundert Trucker seien noch in Kanada losgefahren. Da muss man einfach sagen, welcher Journalist kann sowas schreiben? Da hat man schon ein paar Fragezeichen. Es ist unglaublich, diese Lügenpresse, wie sie versuchen, alles zu verheimlichen. Aber ja, ich glaube, wenn sie sowas nicht bringen, man sieht ja nichts in den Medien, fast nichts. Und es ist ja, die Telegram-Kanäle sind voll von wunderschönen Bildern. Ich habe gehört, 50 Kilometer Konvoi. Wie willst du sowas noch verheimlichen? Aber wir wissen es ja, ein Teil der Lügenpressen sind die Medien. Aber gehen wir mal auf die Sitzung 88. Was war da der Titel?
Das war den Atem im Nacken, Breathing Down Their Neck, so haben Viviane und Corwin das genannt. Und das passt ja auch zu der Entwicklung, die wir jetzt sehen können. Die haben jetzt den Atem im Nacken. Das Ganze dreht sich möglicherweise jetzt um. Das soll es ja auch, ne? Die Gejagten werden zum Jäger. Und ja, damit haben wir uns beschäftigt und haben dann auch gleich am Anfang, wir hatten ein paar schöne Einspieler dabei, zum Beispiel jemanden, einen Amerikaner, einen amerikanischen Arzt, der im Detail dargelegt hat, wie hier die Krankenhäuser dafür bezahlt werden, Menschen zu ermorden. Das muss man, das ist das einzige Fazit, was man aus seiner Schilderung rausholen kann. Und ein paar coole Lieder. Am Ende der zweiten Sitzung haben wir, also wir haben, ich glaube, 10 oder sowas Songs inzwischen, aber alle wirklich gut. Also witzige Texte und gute Musik dabei. Und ganz am Anfang hatten wir, das muss ich hier unbedingt nochmal erzählen, da hatten wir einen aus einem Krankenhaus in irgendwo in Bayern, ich sage jetzt den Namen nicht, da haben wir ein Protokoll bekommen. Ist verifiziert, dass es echt ist. Eine forensische Klinik, also eine Klinik, wo Menschen, Patienten untergebracht sind, die zum Beispiel wegen Drogenmissbrauchs oder anderer Dinge nicht schuldfähig sind und die aber Patienten sind, ne? Also Patienten, denen geholfen werden muss. Da wird das Gegenteil gemacht. In dieser Klinik wird offen von einem Dr. Christian Schlögel, den Namen sollte man ruhig auch nochmal den Staatsanwälten erzählen, zur Jagd auf diese Patienten aufgerufen. Mal abgesehen davon, dass er gleich am Anfang schreiben lässt, nicht geimpfte Patienten dürfen nicht mehr an stationsübergreifenden Therapien teilnehmen, haben wir hier eine ganz harte Nummer. Da geht es um folgende Anweisung. Ab 1.12.21 werden alle Nichtgeimpften öffentlich bekannt gemacht. Konsequenzen, und das ist jetzt wirklich böse, Konsequenzen bei versehentlicher Gewaltanwendung sind nicht zu befürchten. Das wird Konsequenzen haben, so oder so. Ich habe das ja schon die ganze Zeit gesagt. Wir haben hier ein mithilfe des Kollegen Dr. Wilfried Schmitz, Doktor ist er nicht, aber trotzdem ist er sehr klug. Richten wir ja jetzt schon ein Register ein, in dem besonders schlimme Vorfälle mit Namensnennung festgehalten werden. Da wird das hier auch eine Rolle spielen, und zwar eine ganz tragende Rolle. Aber die eigentliche Sitzung ging los mit Professor Arne Burkhardt. Arne Burkhardt ist Pathologe, er hat eine langjährige Lehrtätigkeit an den Universitäten Hamburg, Bern und Tübingen hinter sich, ist ehemaliger Leiter des Pathologischen Instituts in Reutlingen. 18 Jahre lang war er das. Und er hat ein bisschen was zu den Ergebnissen des Nachweises von Organschäden aufgrund von mRNA-Injektionen durch Nachweis des Spike-Proteins an Gewebeproben erzählt. Das bezieht sich jetzt auf die zwei. Oder jetzt gab es schon eine dritte Pathologiekonferenz, die weltweit richtig, richtig Trouble gemacht haben. Und ich sage es jetzt mal laienhaft zusammengefasst: Es gibt die Möglichkeit nachzuweisen, dass die Menschen, die nach Impfung gestorben sind, wirklich auch an der Impfung gestorben sind. Also Kausalität nachzuweisen. Es gibt sowas wie einen Fingerabdruck, ne, dieses Spike-Proteins. Es ist jetzt sehr laienhaft ausgedrückt, wenn man das hinterher in den Organen, die kaputt gemacht worden sind, wiederfindet. Die Milz spielt dabei eine wesentliche Rolle, hat er gleich am Anfang gesagt, aber daneben natürlich gewaltige Gefäßschäden, Myokarditis und so weiter und so weiter. Das haben wir alles schon oft gehört. die großen Gefäße sind, sind befallen oder betroffen. Und da geht es unter anderem um Texturstörungen mit elastischen Lamellen, lymphozytäre Infiltration, was immer ein erheblicher Risikofaktor für zum Beispiel, wir reden ja von den großen Gefäßen, eine Ruptur der Aorta ist. Also sie kann umplatzen. Was das bedeuten kann, das kann man sich ungefähr vorstellen. Und er sagt, diese Dinge sind festgestellt worden, nicht etwa postmortal, also man kann genau nachweisen, das ist nicht nach dem Tode entstanden und dann festgestellt worden, sondern es ist ein vitaler Vorgang gewesen. Noch während der Mensch gelebt hat, haben sich diese Dinge ereignet. Sowas, übrigens, was die Milz angeht, sagt, das haben wir nie zuvor gesehen. Die Milz spielt eine erhebliche Rolle in der Reaktion des Körpers auf die Impfung. Diese immunhistologischen Untersuchungen, die durchgeführt wurden, die haben dieses Spike-Protein gefunden, was eben nur durch die Impfung da gelandet sein kann, wo es gelandet ist. Gefäßschäden, abgeschliffene Endothelien in den Blutgefäßen, den Nachweis danach kann man noch nach 120 Tagen nach der Impfung finden, betreffend Myokarditis. Da gehen die Muskelfasern zugrunde. Ein dichtes Infiltrat aus Lymphozyten ist da gefunden worden. Ich glaube, in einer Mehrzahl der Fälle, ich meine, das waren so 20 oder sogar 25, hat man feststellen können, dass es sehr wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich auf die Impfungen zurückzuführen ist, der Tod, der da eingetreten ist. Es gibt einen, so hat er es bezeichnet, Lymphozyten-Amok, Lunge, Niere, Muskel, Fettgewebe, sogar in der Haut, auch in der harten Hirnhaut ist das zu finden, in der Schilddrüse und so weiter. Ja, die Anweisung, das haben wir, glaube ich, schon mal besprochen, dass die WHO irgendwann, ich glaube 2016, erzählt hat, wir brauchen keine Aspiration durchzuführen. Also wenn man injiziert, nicht wieder ein bisschen zurückziehen, um zu sehen, ob da Blut drin ist. Das ist ganz und gar falsch, basiert auch mal wieder auf gar keiner Tatsachengrundlage, sondern auf einer reinen Lüge. Er sagt, die haben gesagt, weil die Gefäße ja viel zu klein sind. Stimmt nicht, sagt er, ist eindeutig falsch, jedenfalls für Erwachsene. Ja,
da haben Sie gesagt, fünf bis 10% wegen diesem, was du jetzt gesagt hast, haben dann das Problem, dass das ihn dann in die Vene treffen kann. Ja. Also direkt in die Blutbahn.
Das ist schon ganz schön viel, ne?
Boah.
Ja, 5 bis 10%. Also wenn mir einer sagt, das Risiko, dass du hier jetzt einen Abgang machst nach diesem Eingriff, beträgt 5 bis 10%, dann würde ich sagen, dann lass das mal besser. Ne? Also er hat den Fallbericht eines 54 Jahre alten Mannes geschildert, klassisch zweimal geimpft, 120 Tage danach hat er scheinbar einen Herzinfarkt erlitten, aber die histologische Untersuchung hat ganz klar ergeben, und wenn die nicht durchgeführt worden wäre, dann wäre das als natürlicher Tod durchgegangen. Ne? Aber die histologische Untersuchung hat ganz klar ergeben, Vaskulitis der Koronararterien mit Thrombusbildung, das wäre, wie gesagt, wenn nicht histologisch untersucht worden wäre, als natürlicher Todesfall durchgegangen. Es war keine Arteriosklerose, was man sonst geglaubt hätte, sondern hier ist also, sind die Folgen der Impfung ganz klar erkennbar gewesen. Er sagt, wir haben uns die ganze Zeit gefragt, wir Pathologen, jagen wir hier einem Phantom hinterher? Nein, sagt er, wir haben hier nach Booster Karottes-Thrombosen und Periapendicitis und so weiter gefunden. Das sind alles Dinge, die inzwischen ganz konkret, sagt er, kausal auf die Impfung zurückgeführt werden können. Wolfgang hat dann gefragt, kann das nicht eine Corona-Infektion gewesen sein? Weil das wird ja dann die Verteidigung sein. Nein, das ist alles durch Corona entstanden. Nein, auf keinen Fall. Das sind keine Impfdurchbrüche. Bei diesen Organveränderungen, im Übrigen findet man daneben auch die ganzen Fremdmaterialien. Wie sollen die denn durch das natürliche, in Anführungsstriche, Eindringen des Coronavirus, des Spike-Proteins entstehen? Geht ja nicht. Also bei den Organveränderungen gibt es zwar Überlappungen, aber sie haben die ganz klaren Beweise. Die Kausalität ist dicht, multifaktoriell hat man zwar manchmal ein Sterbegeschehen, so hat das bezeichnet, gerade wenn man die Patienten mittleren Alters hat, weißt du, so 50 oder so 55, da sind viele Leute schon vorgeschädigt, aber Hier sagt er, lässt sich die Einwirkung zum Beispiel durch Krankenhauskeime, nosokomiale Infektion, das lässt sich ausschließen, weil diese 25 Patienten, ach doch, 25 Patienten waren, die hatten keine ungewöhnlichen Vorerkrankungen, das konnte man nachweisen, und die waren auch nicht im Krankenhaus. Die sind alle zu Hause oder jedenfalls nicht im Krankenhaus gestorben, sodass man wahrscheinlich oder sogar sehr wahrscheinlich nachweisen kann, dass sie an der Impfung selbst gestorben sind. Wolfgang hat dann nochmal auf das Thema junge Männer, Deltoidmuskeln sind dann besonders ausgeprägt. Da kann man also schon mal sehr leicht in die Arterien gelangen mit dem Zeug. Das ist besonders gut durchblutet, das rauscht dann durch den ganzen Körper. Aber, sagte Professor Burkhardt, nee, die Darstellung, dass das Ganze, das war ja die Urdarstellung, an der Einstichstelle verbleibt, die ist ja sowieso falsch. Mhm. Das ist inzwischen festgestellt worden, immer wieder und wieder. Das RKI weiß das nicht, sagt er. Ich würde behaupten, die wissen das, aber sie verschweigen es. Die glauben immer noch an die lokale Immunreaktion und gehen auch auf nichts anderes ein. Die wissen so gut wie gar nichts, sagt er. Die wissen gar nicht, welche Körperzellen das Spike-Protein über die mRNA produzieren. Myokarditis, gerade auch junge Menschen, einmal im Jahr hat man das früher in Deutschland festgestellt, jetzt 12-mal im Jahr. Dr. Reuter, der dann als nächster dran kam, der hat sich dann eingeschaltet, sagt es pro Monat etwa 150 Fälle weltweit Myokarditis. Das sind ja dann überwiegend jüngere Leute, die es betrifft. Vorher war das extrem selten. Allenfalls waren das früher dann eben tatsächlich Rentner, die irgendwelche Vorschäden hatten. Danach kam dann Dr. Reuter selber dran, den haben wir ja auch schon ein paar Mal gehört. Das Schöne an ihm ist, dass er wirklich immer klare Worte findet und dass er nicht groß rumlamentiert und sich hinter irgendwelchen Fachkauderwelsch versteckt. Dr. Gerd Reuter ist Facharzt für Radiologie und Medizinkritiker, Buchautor und Medizinkritiker. Seine Bücher sind Der betrogene Patient 2017, Heilung Nebensache, eine kritische Geschichte der europäischen Medizin von Hippokrates bis Corona 2021. Er sagt und kritisiert, die Medizin zielt häufig nicht auf das langfristige Wohlergehen der Kranken ab, sondern auf darauf, die Kassen der Kliniken und Praxen zu füllen. Er fordert eine bessere Medizin mit einer anderen Vergütung medizinischer Dienstleistungen. Geld darf nicht mehr über Leben und Tod bestimmen. Medizin muss als Begleitung natürlicher Heilprozesse verstanden werden und nicht als Krieg gegen gefährliche Erreger. Mhm. Und er hat sich dann eben auch ausführlich zu Corona geäußert bei uns, denn das ist ja nun mal das Thema gewesen. Sagt aber nochmal, schon vor Corona, nicht erst durch Corona, sondern schon vor Corona lief sehr vieles falsch in der Medizin. Aber die Kritiker werden jetzt immer leiser, denn hier wird nichts billigend in Kauf genommen, wie wir jetzt immer deutlicher sehen. Billigend in Kauf nehmen, das ist eine Form des Verschuldens. Vorsatz und Fahrlässigkeit sind die beiden klassischen Formen des Verschuldens. Sondern er sagt, hier wird offenbar die Todesfolge zumindest in vielen Fällen gezielt herbeigeführt. Die Ärzteschaft ist völlig ab vom Interesse am Wohl des Patienten. Es geht nur noch um Kohle. Die Lehrstühle an den Unis werden nicht mehr ohne Beteiligung der Pharmaindustrie besetzt. Ein sehr böses Fazit. Es gibt eine extreme Negativselektion von Medizinern in den Spitzenpositionen. Das Ausmaß der Korruption dort ist riesig. Das deckt sich mit dem, was ich von anderen Klinikchefs oder in einem Falle von einem ehemaligen Chef, der Finanzchef der einer Klinik gehört habe. Ich habe es auch selber so erlebt. Nur ich habe es damals nicht als Korruption gesehen, sondern als dievenhaftes Gehabe. Allein in Österreich sind in die Medizin 300 Millionen Euro von Pfizer geflossen. Die Virolügner, so bezeichnet er sie, sind völlig abhängig. Die braucht kein Mensch, die sind bedeutungslos. Die sehen nur die Perspektive der Pharmaindustrie. Vieles in der Medizin sei reines Mitläufertum. 80% der Mediziner schätzt er so ein. Es gibt andere, die legen das noch höher fest. Wolfgang hat sich dann eingeschaltet, Dr. Wolfgang Wodak. Studenten werden in den großen Apparat gelockt. Der ganze Apparat ist aber so kaputt, dass man als Patient Höllenangst davor haben muss, da hinein zu geraten. Und zwar nicht nur wegen der Krankenhauskeime der nosokomialen Infektion, sondern auch, weil es offenbar nach Überzeugung von Dr. Wolfgang Wodak und Dr. Gerd Reuter vielen Ärzten um nichts anderes als um Kohle geht. Ja, alles wird von also den privaten
Konzernen dominiert. Mit den Virologen muss ich hier noch schnell was zeigen. Kretschmann kritisiert Einmischung von Virologen in Corona-Politik. Kann man ja mal machen, oder?
Das fällt ein bisschen spät ein. Ne? Also auch er wird zahlen müssen. Ja. Wolfgang hat dann nochmal gesagt, alles wird von den privaten Konzernen dominiert. Ich habe dann gesagt, naja, da gibt es schon noch eine kleine Ausnahme. Die heißen Mezis. Mein Essen zahle ich selbst. Aber sagen die beiden, nee, das sind 1000 Mitglieder bei, ich weiß nicht, 400.000 Ärzten oder sowas. Das ist natürlich ein bisschen wenig, aber trotzdem, die gibt es. Man muss, sagt Dr. Reuter, die, ja, in Wahrheit das Immunsystem mehr in den Vordergrund stellen. Man muss dafür sorgen, dass dieser, das ist ja sein Ding, die Selbstheilungskräfte des Körpers besser unterstützt werden. Das heißt also zurück zur Naturheilkunde. Ich werde mir das demnächst mal in Indien genauer angucken, weil die ja viel, viel näher dran sind als wir. Bis 1924, sagt Dr. Reuter, gab es den Begriff iatrogen gar nicht. Also von außen kommend durch die Krankenhäuser, durch diese nosokomialen Infektionen zum Beispiel, werden Erkrankungen hervorgerufen. Das wurde erst 1970 als behandlungsbedingte Erkrankung anerkannt, dass es das gibt. Ja, es gibt eine Umklammerung der Medizin durch die Pharmaindustrie. Pfizer wird inzwischen auch in der Pharmawissenschaft, wenn das noch eine Wissenschaft ist, Pfizer wird zu den eigenen Medikamenten, die sie selbst herstellen, wissenschaftlich zitiert. Wie das geht, weiß man nicht so richtig. Ja, die medizinischen Fakultäten, 31 oder waren es sogar 36, gibt es in Deutschland. Die haben seit 2 Jahren nichts mehr gemacht, sagt Gerd Reuter. Ständig neuen Versuche, immer neue Impfstoffe zu entwickeln, seien absurd. Gürtelrose, dagegen will man auch impfen. Dagegen kann man gar nicht impfen, sagt er. Das ist eine Persistenz von Viren im Nervensystem. Kann man nicht impfen, genau wie Covid-Impfung völlig aberwitzig sein. Normalerweise wird das Virus abgewehrt, indem es in 20 bis 41, wenn es erkannt wird, Bestandteile zerlegt wird und dann war es das. Aber wenn das Immunsystem runter- oder abgeschaltet wird, wie das hier durch die mRNA sogenannten Impfstoffe passiert, dann geht das eben nicht mehr. Es gibt keine seriösen Zahlen von irgendjemandem über die Impfschäden in Deutschland. Das ist wohl in Holland ein bisschen anders, auch ein bisschen merkwürdig, dass es da dann viel höhere viel mehr Nebenfolgen gibt, denn der Unterschied zwischen den Holländern und uns ist ja wohl irgendwie nicht so richtig relevant. Aber die Mainstream-Medien walzen über alles hinweg, sorgen dafür, dass keine seriösen Zahlen rauskommen. Es scheint sich ein bisschen was zu ändern, du hast es ja eben auch gezeigt, aber das sind jetzt Leute, die kurz vor Toreschluss versuchen, die Fronten zu wechseln. Es wird ihnen nicht mehr gelingen. Immerhin, er findet es auch beruhigend, dass immer mehr Leute auf die Straßen gehen. Auch das wird allerdings von den Mainstream-Medien, von den Mainstream-Medien verfälscht. Hier habe ich nochmal die genauen Zahlen. In den Niederlanden werden 10-mal so viele Nebenfolgen, Impfschäden, Nebenfolgen gemeldet wie hier. Und hier bei uns hat ein Arzt erst angefangen nachzudenken, ein Impfarzt, nachdem in einer Woche nach Impfung 7 seiner Patienten gestorben sind.
7.
Ein bisschen spät, das Nachdenken. Was hat er hier noch gesagt? 30% der Totenscheine sind falsch. Manche sagen auch 50%. Und das wird jetzt noch steigen. Dann haben wir Professor Mislewitz, nicht Pathologe, wie ich ursprünglich falsch gesagt habe, sondern ein Gerichtsmediziner, ehemaliger Professor der Universität Wien angehört. Der beobachtet gehäufte Fälle von Herzmuskelentzündung, Myokarditis mit Todesfolge bei Kindern und jungen Menschen bis 30 nach der Covid-Impfung. Herzmuskelentzündungen bleiben häufig unentdeckt. Ja, er wirkte ein bisschen, ich will nicht sagen depressiv, wäre auch wohl falsch, weil der Mann ist gleichzeitig, hat er dann im Laufe des Gesprächs gesagt, was war das? Der ist auch Psychologe oder werden wir gleich noch kommen. Aber er wirkte so, dass er, oder man kann sagen, abgeklärt. Er sagt, bei uns in Österreich wirken die Leute alle sehr freundlich, das sei aber in Wahrheit falsch. Er wollte seine eigenen Landsleute nicht beleidigen, aber es sei alles nur vorgetäuscht. Die Österreicher würden erst sehr spät anfangen zu zweifeln, jetzt so langsam kommen sie dahinter. Es wird in dem Land wohl jetzt einen Aufschrei geben, aber jetzt, wo es richtig knallt, ab dem 15.3., ne, weil es sind wohl auch Verkehrskontrollen beabsichtigt oder vielleicht laufen die schon, 2G-Regeln, 600 €, wenn man dabei erwischt wird, dass man nicht richtig auf Linie ist. Viermal im Jahr, sonst, also maximal viermal im Jahr oder sogar 3.500 viermal im Jahr. Es wird eine Fülle von Rechtsstreiten deshalb geben. Die Regierung sagte aber auch, kann das nicht überstehen. Wir haben ja schon mal gehört, da ist eine Gruppe von Verwaltungsrichtern, die sagt, das klappt sowieso nicht. Wir werden hier nicht mit dem erforderlichen Personal versorgt. Also die Fälle, die hier zu erwarten sind, die werden uns sowas von fluten, dass jeder einzelne dieser Fälle Jahre dauern wird. Das heißt also, wenn ich gegen so ein Bußgeld, weil ich irgendwo nicht eine 2G-Regel, die ja sowieso kein Mensch versteht, befolgt habe, wenn ich dagegen vorgehe, dann haben diese Rechtsstreite, die daraus entstehen, bei den Verwaltungsgerichten aufschiebende Wirkung und das kann Jahre dauern. Bis dahin wird das Ding sich endgültig gedreht haben. Hat er noch gesagt, ja, die Mainstream-Medien, sagt auch er, machen alles mit. Immer mehr Leute gehen aber auf die Straße. Da wird dann von 10.000 Leuten geredet, obwohl es eher 60.000 bis 90.000 sind. Er sagt auch, so leid es ihm tut, er muss über seine eigenen Leute reden, aber Österreich ist durch und durch korrupt. Nochmal, das scheinbar Freundliche ist nicht so gemeint. Jetzt allerdings sei man richtig in der Krise. Er sagte, er redete vom Dreikanzlerjahr. Es gibt ja inzwischen den dritten Kanzler. Den bricht also alles weg. Auch da muss man aber vorsichtig sein, ne? So wie auch mit anderen Regionen. Also wenn wir an Macron denken, der offenbar auch wackelt, oder in Kanada Trudeau, der ganz sicher wackelt, oder Jacinda Ardern, die auch wackelt in Neuseeland. Möglicherweise ist das Teil des Plans. Ich glaube nicht, dass sie den noch unter Kontrolle haben, schon gar nicht das Narrativ, aber Teil des Plans, eine Weltregierung oder eine kleine Weltregierung zu installieren. Ja, was sagen die Kollegen, haben wir ihn gefragt. Oh, war er auch nicht so besonders begeistert. Es sind an seiner früheren Uni in Wien im letzten Jahr wohl nur 15 Leute obduziert worden. Wie oft ist da nach der Impfung gefragt worden? Nicht ein einziges Mal, also gleich null. Er sagt, von den Rechtsmedizinern in Wien ist nichts zu erwarten. Die Abhängigkeit von seinem eigenen Chef damals hat er so beschrieben, dass der eine Abiturientin damit befasst hat, seine, also Professor Mislewitz, Gutachten zu korrigieren. Es ist schon ziemlich hart. Ja, viele medizinische Führungspersönlichkeiten haben sich nach seiner Einschätzung mit dem System arrangiert. Er hat dann nochmal berichtet von einem Termin, den er mit Dr. Brunner, mit dem Kollegen Dr. Brunner hatte, um über Impfschäden zu sprechen. Da war ein junger Fitnesstrainer dabei, schwer beschädigt, Myokarditis. Er kriegte keinen Zutritt zu dem, ich glaube, das war in einem Kaffeehaus, wo die sich treffen wollten und das öffentlich diskutieren wollten, weil sie ja nicht geimpft waren. Du willst über Impfschäden sprechen und nein, ihr kommt hier nicht rein, ohne euch impfen zu lassen. Die haben sich dann in der Kanzlei Dr. Brunner getroffen. Ein zweites Impfopfer hat er beschrieben, das schwere Schäden hat und trotzdem sich zum dritten Mal impfen lassen soll, also boostern lassen soll. Kafkaesk ist noch das Mildeste, was man dazu sagen kann. Der Prozess der Zweifel beginnt jetzt immerhin. Ach so, Psychotherapeut ist er.
Okay.
Nicht einfach Psychologe, sondern ist Psychotherapeut.
Also, der ist aus Österreich, hast du gesagt, gell?
Der ist aus
Jetzt
Österreich,
muss
ja,
schauen,
aber
das hat
früher an der
vielleicht einen
Uni.
kleinen, heute gerade reingekommen, Wahlbeben in Waidhofen, MFG erreicht 17%.
Super! Zeigt,
Tja,
dass die auf dem richtigen Kurs sind.
das ist
Ja,
ein
dann
ziemlich
haben
heftiger
wir.
Schlag.
Ja, das finde ich super. ganz große Klasse, muss man dem Kollegen Dr. Brunner ganz, ganz herzlich gratulieren. Ja. Danach haben wir uns Thomas Röpper, der ist das zweite Mal jetzt da gewesen und in der nächsten Sendung, also in der letzten jetzt von hier aus gesehen, ist er nochmal da gewesen. Thomas Röpper ist Medienkritiker und Buchautor, lebt in Russland, betreibt den Webblog anti-spiegel.ru. Seine Bücher sind unter anderem, er hat ja viele geschrieben und auch viele Artikel, Abhängig beschäftigt, wie Deutschlands führende Politiker im Interesse der wirklich Mächtigen handeln, aus dem Jahr 2021, Inside Corona, die Pandemie und das Netzwerk und die Hintermänner 2022. Er hat mit einem ihm zur Verfügung gestellten Analyseprogramm große Datensätze bearbeitet. Ich habe das mal gesehen, 170 Dinge haben wir da gekriegt. Ich habe gesagt, das kann ich mir nicht angucken, das muss ein Fachmann machen. Er ist wohl so einer, er hat jedenfalls ein Analyseprogramm daran gepackt und hat da etliches sehr Interessantes über die ja, Macht, Allmacht, weiß ich nicht, ob man das sagen kann, von Bill Gates. Wahrscheinlich ist er einfach nur ein Megalomaniac dargestellt. Also er sagt, das ist jetzt seine Version, nicht meine, Dark Winter und andere Pandemiespiele hätten eigentlich mit dieser Pandemie gar nichts zu tun gehabt. Die haben immer nur Biowaffenangriffe simuliert. Da ging es letzten Endes um Terroristen als Feinde, die übrigens, das ist uns vielleicht noch gar nicht aufgefallen, völlig verschwunden sind. Ne? Mit der Pandemie, ob die alle an Covid gestorben sind, ja, das, oder alle kaputt geworden sind.
Die sind jedenfalls spielt das sind, keine sind, Rolle mehr. Sind Quarantäne, das, Rainer. Die sind Quarantäne.
Die sind alle Quarantäne. Oh Mann, ey. Ja, er sagt aber nein, das Ganze ist wohl, die haben aus dem Scheitern des ersten Versuchs einer Pandemie, also der Schweinegrippe vor 12 Jahren oder so, haben sie versucht, Schlüsse zu ziehen und zu lernen und haben ab 2017 weitergemacht und sich gesagt, so, jetzt arbeiten wir mal konkret auf diese Corona-Pandemie hin. Hm. Kann sein, wir dachten, dass das alles doch ein bisschen früher angefangen hat. 2010 bis 2016 wurde von ihm analysiert, von denen analysiert nach seinen Feststellungen und die haben immer sich gefragt, wieso hat die Schweinegrippe nicht geklappt? Und da haben sie festgestellt, na, wir müssen dafür sorgen, dass die Leute es so richtig spüren. Lockdown war der Anbeginn dieses Brainstormings, mit dem sie sich da befasst haben. 2015, 16 wussten sie noch nicht, wie es geht. Und dann plötzlich haben sie diese Corona-Vorbereitungen ab 2017 ernsthaft durchgezogen. Er spricht dann von Peter Piatt oder wie der heißt, der ein Virologe ist, der persönlicher Chefberater von Uschi von der Leyen ist, aber auch Leopoldina, auch RKI. Und jetzt kommen wir der Sache schon näher. Er hat nämlich festgestellt, dass es ein gigantisches von, so sagt er, Bill Gates aufgezogenes Netzwerk von Beratern gibt. Wie ich inzwischen von anderen Leuten, von einem hoch angesehenen Journalisten aus Frankreich erfahren habe, sind das Berater, die überwiegend über McKinsey laufen. Diese Berater installiert er, damit infiltriert er Bill Gates, Universitäten und Regierungen, hier also Uschi von der Leyen, damit dann seine Ideen und seine Interessen durchgesetzt werden. Der Westen ist damit überwiegend abgedeckt worden mit 20 solcher sehr wichtigen Leute, so sagt er. Der Datenschutz sei faktisch ausgehebelt, Impfpass, alle Daten gehen über ID 2020 dann an Bill Gates. Es handelt sich nach seiner Einschätzung um eine Clique der Oligarchen, die heute die USA lenken. Soros, Gates, Rockefeller, Ted Turner übrigens auch, sagt er. Das ist der von CNN. Das ist der sogenannte Good Club. Ich glaube, die nennen sich selbst so, weil sie ja alles auf den Kopf stellen. Jeder der Beteiligten hat sich immer schon sehr positiv über Bevölkerungsreduktion geäußert. Hm. Er sagt trotzdem, er glaubt nicht, dass es darum vorrangig geht oder jedenfalls nicht um das Töten von Menschen, sondern die würden nach seiner Einschätzung immer noch rumbasteln und austesten. Ich ehrlich gesagt sehe das nicht so, denn wir haben aus den Unterlagen, die Forschergruppe um Mike Jeden zusammengestellt hat, ganz klare Muster für Testung von tödlichen Chargen gesehen. Aber er sagt, nee, die fummeln da noch ein bisschen rum. Was sie allerdings tun, weil sie planen ja langfristig, sie sorgen für Sterilisierungen. Ja, die andere Seite, die eben genannten Leute plus noch ein paar andere, wollen die Entmachtung der Staaten und die Übernahme der Macht durch die Konzerne. Wir sind also wieder bei dem Generalthema, wir können unseren Regierungen nicht mehr trauen, weil es nicht unsere Regierung sind, sondern die sind seit mindestens 92, seit also dieses Young Global Leaders Programm begonnen hat, mehr oder weniger von denen übernommen oder gezüchtet worden. Entweder, weil die zu blöd sind, einmal Wasser umzukippen und deswegen gut zu führen sind, oder weil es irgendwelche Möglichkeiten gibt, sie zu erpressen. Übrigens, da habe ich jetzt ein paar Videos gesehen von diesem merkwürdigen Klaus Schwab, der das auch offen zugibt. Der sagt, ja, wir haben mit unseren Young Global Leaders eigentlich sämtliche Regierungen penetriert. Wir sind überall reingekommen. Und dann nennt er auch ein paar Namen. Justin Trudeau gehört auch dazu. Ja, wer sind die größten Empfänger der ganzen Kohle, die eingesammelt wird? Gavi, WHO, so ein Global Fund, aber auch DARPA, das ist ein amerikanischer, gehört zum Militär. Das ist so eine Art Science-Fiction-Technologie, die die da entwickeln als Verteidigungsmaßnahmen. Seit 2012 sind die auch in die mRNA-Forschung eingetreten. Habe ich hier noch was vergessen? Ja, wir hören ihn ja gleich nochmal. Das ist also seine Ausbeute aus dieser, wie soll ich sagen, aus dieser Betrachtung dieser 170 Daten, die er mit Hilfe eines Analyseprogramms durchgecheckt hat. Er sagt, Bill Gates ist an der Spitze. Ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Aber er hat eben auch nur in Anführungsstrichen die Finanzströme sich genauer angeguckt. Okay. Wenn man noch ein bisschen mehr sieht, dann wird das Bild auch noch ein bisschen kompletter werden können. Ja, dann hatten wir Olli Gäbe, das ist ein Reisejournalist, mit dem wir schon mal gesprochen haben. Der ist jetzt gerade in Gambia und er sagt, tolles Land, das ist das kleinste Land Afrikas, völlig frei. Er war vorher, ist zwischendrin mal nach Dakar in Senegal gefahren, aber so frei wie dieses Land ist sonst keins. Da kann man noch richtig seinen Spaß haben. Das Land lebt vom Tourismus, deswegen macht er für das Land auch Werbung, denn die haben keine natürlichen Ressourcen. Die Wälder sind weitgehend abgeholzt. Wenn man 600 Kilometer ostwärts, also landeinwärts fährt, dann ist da nichts zu sehen von irgendwelchen Maßnahmen. In den großen Städten gibt es das pro forma, aber in Wahrheit auch nicht mehr. Es gibt zwar Schilder, Eintritt nur mit Maske, spielt aber keine Rolle. Das hat er uns auch vorgeführt. Der Tourismus ist die einzige Ressource und er setzt sich dafür ein, diesen Leuten zu helfen, indem man den Tourismus nach Gambia ein bisschen pusht. Es gibt im Dezember oder gab es Neuwahlen, der alte Präsident wurde wiedergewählt, der dominiert die Medien und er sorgt dafür, dass die Corona-Maßnahmen auf dem Papier aber sonst nirgends existieren. Das Land ist friedlich, eines der sichersten Länder Afrikas, sprechen alle Englisch da und es ist jedenfalls ein Land, was man besuchen sollte, sagt er. Zum Schluss hatten wir die europäische Abgeordnete des Europäischen Parlaments aus Italien, Francesca Donato. Sehr, sehr interessant. Ich habe sie auch in Brüssel dann persönlich kennengelernt. Übrigens auch Vera Scharaf und noch ein paar Leute. Sehr interessante Frau. Die ist tough, die kann kämpfen. Berichtet allerdings von sehr bösen Zuständen in Italien, insbesondere die alten Menschen, die diesen Vaccine-Passport, den die da überwiegend offenbar digital fordern, die haben den nicht, weil sie gar nicht wissen, wie man mit diesen digitalen Medien umgehen soll. Und sie sagt, das ist eine Schande, wie diese Leute hier gequält werden. Die werden wie Kriminelle behandelt, die Nicht-Geimpften oder die, die nicht mit diesem technischen Zeug zurechtkommen, die dürfen nur noch in den Supermarkt und die wichtigsten Lebensmittel kaufen. Wenn sie was anderes kaufen, sind sie gleich dran, dann gibt es wieder ein Bußgeld. Kann man sich nicht vorstellen, ist aber von ihr nachvollziehbar geschildert worden. Es gibt eine Hate-Campaign gegen die Nicht-Geimpften, die Mainstream-Medien unterstützen die Verbrecher allesamt. Obwohl, und das kommt eben dann eben nicht raus, die Mehrheit der hospitalisierten Menschen mit Symptomen doppelt Geimpfte sind, und zwar die weit überwiegende Mehrheit. Ich glaube, auch da sind wir so bei 85%. Nichts ist betretbar, außer die Supermärkte, und da gibt es nur diese Basic Goods, wie ich eben erzählt habe. Und was haben wir da noch? Ach so, sie ist die Gründerin übrigens des Progetto Jurexit, Also, raus aus der EU. Und das ist ja bisher nur dem Brexit, also den Engländern gelungen. Ich glaube, den Italienern und den Griechen wird es auch gelingen, den Osteuropäern wird es auch gelingen. Dann wird das ganze furchtbare Gehäuse in sich zusammenbrechen. Viel schlimmer als die Nebeneffekte der Impfungen sei aber, und das haben wir auch in Deutschland übrigens beobachtet, das wird auch in dieses Projekt mit einfließen, in dieses Grand Jury Proceeding, dass es keine Hilfe vom öffentlichen Gesundheitssystem für die Opfer gibt, sondern die, die sich beschweren, die darauf hinweisen, hey, ich habe nach Impfung ein Problem, die werden sofort als Rechts-Rechts-Nazi-Nazi bezeichnet. Trotzdem will man denen auch noch einen Booster reindrehen. Also es ist der absolute Irrsinn. Viele Menschen fliehen nach Nordeuropa. Proteste gibt es, aber die Regierung ignoriert sie. Mal sehen, wie lange noch. Die haben ja einen neuen Präsidenten, soweit ich das gesehen habe, bekommen. Der empfängt aber seine Befehle von dem Alten, sodass da nicht viel zu erwarten ist, sagt sie. Die meisten Menschen im Europaparlament haben Angst, aber, also die Mitglieder des Europaparlaments, aber hinter den Kulissen unterstützen sie diese relativ nach außen kleine Gruppe von Kritikern, von denen wir ja einige schon angehört haben, und werden immer lauter. Aber die Kommission, Ursula von der Leyen, Young Global Leaders, mehr muss man nicht sagen, sei völlig compliant mit dem italienischen Government, sodass von da aus auch keine Hilfe zu erwarten ist. So, und damit hätten wir schon mal die erste Session
Ja,
durch.
vielleicht ein kleiner Insider hier in Tansania, weil du auch einen afrikanischen Gast hattest. Wenn du hier eine Impfung willst, dann musst du ein Formular unterschreiben und da steht ganz klar, für irgendwelche Nebenwirkungen so haftest du selber. Also das steht auf dem Formular, muss ich sagen. Ja, wenn das so klar bei uns auch stehen würde, vielleicht würden Sie sich das nochmal überlegen, weil viele Menschen haben sich spritzen lassen, bestimmt nicht wegen der Gesundheit, sondern es sind viele andere Gründe gewesen.
Ja, wir haben zwei sehr schöne Musterschreiben, die von unserem Freund Martin Schwab entworfen worden sind. Die werden wir am Dienstag ab 19 Uhr auch besprechen. Denn in der Tat, das Allerwichtigste ist, dass wenn man von seinem Arbeitgeber bedroht wird, gesagt wird, wenn du dich nicht impfen lässt, dann musst du leider deinen Arbeitsplatz aufgeben. Das Allerwichtigste ist, dass man immer und immer diejenigen, die so vorgehen, darauf hinweist und ihr seid selber dran. Denn wenn ich mich unter Druck, und das ist ja wohl Druck, ne? Es ist ja, man kann sich auch man muss schon sagen, schwachsinnigen Lauterbach anhören, der sagt, naja, Impfpflicht heißt ja dann doch, irgendwann sind die freiwillig geimpft. Ne? Man weiß es nicht. Das muss irgendwas mit der Lobotomie zu tun haben, nehme ich stark an. Also, wer unter Druck gesetzt wird, handelt nicht mehr freiwillig. Dazu muss man auch nicht Jura studieren. Wer also unter Druck gesetzt wird von seinem Arbeitgeber, vom Gesundheitsamt oder sonst wem, sich impfen zu lassen, der handelt nicht freiwillig. Und wer nicht freiwillig seine Einwilligung erteilt, der hat sie gar nicht erteilt. Und das bedeutet, egal was dabei rauskommt, nach einer solchen unter Druck durchgeführten Impfung, es ist eine Körperverletzung. Und so wie das sich ausweitet gerade, wird man für allein die Tatsache, dass das Einstechen der Nadel eine Körperverletzung ist, sehr viel Geld bekommen am Ende. Wir werden also, das habe ich ja schon mal gesagt, ich denke, auf so viel Geld kommen mit all den Prozessen, die wir weltweit miteinander vernetzt führen, dass es ausreichen wird, diese gesamte Industrie zu Fall zu bringen. Also, wenn dann auch noch körperliche Folgen, also Schäden entstehen oder sogar Todesfolge, dann haben wir eine Körperverletzung mit Todesfolge. Das kann aber auch noch weitergehen. Das kann auch ohne weiteres, je nachdem, wie die Umstände sind, ein Fall von Totschlag oder Mord sein, der dann hinterher geahndet werden wird. Denn dieses Mal wird das alles Konsequenzen haben, anders als die Nürnberger Prozesse, die sicherlich symbolisch sehr stark waren, aber tatsächlich die meisten Kriegsverbrecher ja entkommen lassen haben über diese Operation Paperclip in die USA, wo sie dann das Weltraumprogramm und das ja, MK-Ultra-Programm aufgebaut haben. Das wird diesmal nicht passieren. Dem
Das
wird
ist
keiner entkommen.
sehr wichtig. Ich schlage vor, wir machen eine kleine Pause. Das heißt, wir haben ein schönes Video von den Trucks aus Kanada, Australien, Brasilien, Italien. Geht 2 Minuten und dann machen wir die zweite Folge. Ist das gut?
Gute Idee.
And just hang out with friends and family, go to the beach, go. I'm just gonna go have fun, truckers, and thank you all.
Cube Truckers.
Hi, my name is Gabriel. I'm from Manitoba. I'm turning 13 years old tomorrow, and I just wanted to say best birthday gift ever, having you guys fighting for us. I am so glad for you truckers. You rock.
Hi, my name is Matthew. I'm 12 years old, and I'm from Alberta, and I just want to say you guys are awesome. Keep on trucking.
Good night, truckers. Thank you.
Cecilia, Canada truckers.
I got a little guy here that wants to say something to the truckers.
Thank you, truckers.
Hi, my name is Matt. I'm 6. Go truckers, have a good night. God bless.
Hello, I'm Kalia. I'm 10 years old. I come from Manitoba. I just wanted to thank you guys for what you did. I'm praying for you.
I love you guys.
Hi, my name is AJ, and I'm 8 years old, and I would just like to say thank you for all you guys do. My mom always says, you got it, a truck brought it.
Thank you, truckers, for standing up for us.
And I am 8 years old, and thank you for anything you do.
I'm Austin, and the Mac mod, and be glad you're doing those put up the truck thing.
And I welcome from Hello, and I really like you when you're doing it.
Thank you for fighting for my freedom. Good night.
Thank you, truckers.
Thank you, truckers, for being our heroes. This is Shiana from Pincher Creek, Alberta. We love you.
I work at a daycare, and I have a 5-year-old son. You're doing more than giving us back our freedom. You're giving the children back their childhood. And I thank you from the bottom of my heart.
Hi, my name is Clara from Drumheller, and have a nice drive. God bless you.
Was für schöne Aufnahmen mit den Kinderstimmen. Also, ja, es gibt, ich habe da noch eines, was ich zeigen möchte. Sie behaupten, das sei von Russland.
Given Canada's support of Ukraine in this current crisis with Russia, I don't know if it's far-fetched to ask, but there is concern that Russian actors could be continuing to fuel things as this protest grows, but perhaps even instigating it from the outset.
Das ist schon reichlich hilflos, ne? Mann. Das sind Marsmenschen. Die machen denen die Tanks voll. Das sind Marsmenschen. Ich weiß es genau. Manche von denen haben nämlich 2 Antennen auf dem Kopf.
Also ich habe noch einen, jemand, den ich wirklich nicht verstehen kann. Das ist aus dem Bundestag, das muss ich schnell einblenden. Das ist der Matthias W. Birkenwald. Der ist zwar gegen die Impfpflicht, aber was der jetzt rauslässt, da muss ich sagen, ich verstehe es nicht. Aber hör mal schnell rein.
Und ich bin selbstverständlich vollständig geimpft und ich habe mich bewusst boostern lassen, obwohl ich seit 7 Monaten Schmerzen an der Einstichstelle nach der 2. Impfung verspüre und obwohl mein Vater einen Tag nach seiner Impfung gegen Covid-19 verstorben ist, was offiziell keinen Zusammenhang mit der Impfung hatte, sich aber nach wie vor völlig anders anfühlt. Ich habe also eine individuelle Risikoabwägung vorgenommen und mich im Anschluss für die Impfung entschieden.
Ja, was will man da noch sagen? Da bist du nur noch sprachlos. Also.
Ja, da kannst du nichts mehr zu sagen. Irgendwas scheint da, entweder er ist jemand von der anderen Seite, der versucht auf diese Weise den Menschen Mut zu machen, sich impfen zu lassen. Achtet nicht drauf, wenn sie neben euch alle tot umfallen. Oder aber es ist irgendwas Schlimmes mit ihm passiert, was sich nicht auf das Körperliche beschränkt nach der Impfung.
Weißt du, was ich nicht verstehen kann? Er sagt sogar noch, es fühlt sich anders an. Er ist eigentlich, irgendwo merkt, es stimmt was nicht, aber er hat sich dann doch für diese Spritze entschieden. Da stimmt irgendwas nicht mehr. Ich wollte einfach das mal einspielen. Wenn man sowas sieht, da haben wir schon einige Fragen. Aber ja, wir wissen ja, da gibt es einige Fragen noch zu beantworten. Wir sind noch lange nicht am Ende. Und darum möchte ich auch alle Menschen, die zuschauen, wirklich motivieren. Denkt daran, sie werden lockern. Sie werden mit den Maßnahmen zurückgehen. Es kann auch sein, dass die ganzen Maßnahmen verschwinden. Es kann auch sein, dass die Impfpflicht verschwindet. Aber das ist nicht das Ende. bitte denkt an diese Worte. Das ist sehr wichtig, dass wir dranbleiben, weil dieses Mal haben wir die Chance, wirklich den Sumpf auszutrocknen. Und das müssen wir, sonst haben wir in 1-2 Jahren oder vielleicht sogar im Herbst wieder genau die gleiche Kacke am Laufen. Und das muss nicht sein.
In jedem Fall absolut vorsichtig bleiben.
Ja. Nächste Sitzung. Was ist das? 89? Die geht Richtung 100.
Das ist die 89. Sitzung. Ja, ja. Die ist betitelt worden mit Schachzüge, Fragezeichen, Chess Moves. Das ist in der Tat genau das, was du gerade ansprichst. Sind das hier Schachzüge? Was wir ja wissen, ist, das haben wir von vielen Leuten gehört, das Ganze ist tatsächlich wie ein Schachspiel. Nur beide Seiten, insbesondere auch die Täterseite, weiß schon längst, dass das Schachspiel vorbei ist. Es sind noch 7 Züge und dass sie es nicht mehr gewinnen können, nur noch verzögern können. Aber genau darum ist es so wichtig, aufzupassen und das Spiel auch wirklich zu Ende zu spielen und sich nicht vorzeitig beruhigt an den Spielfeldrand zu begeben. Ja, wir haben diese Sitzung begonnen mit 2 Menschen, die uns aus Pakistan zugeschaltet waren. Das ist einmal Jessica, die ist Vertriebsassistentin, Key Account Managerin aus der Automobilzuliefererbranche, und Nils ist ein Katastrophen- und Entwicklungshelfer. Die haben was über die Lage in Pakistan gesagt, insbesondere zu Corona und wie das Entwicklungsland damit umgehen. Außerdem über ComAid. Die kümmern sich um obdachlose Kinder, für die sie eine Unterkunft gestellt haben und damit sie der Zwangsarbeit oder der Arbeit in den Ziegeleien entzogen haben. Die sagen, Kinder aus diesem dritte Weltland sind dank des Programms dort, bezogen auf Corona, sicherer als in Deutschland, wo sie schon in den Kitas misshandelt werden durch Maske und Test. Übrigens, da haben wir auch diesen, da haben wir so einen als Einspieler den Arzt aus von America's Frontline Doctors gehabt, der für 17.000 Ärzte gesprochen hat, die nicht mehr im System sind, die sie gefeuert oder kaltgestellt haben. Und er sagt, wir sind nicht alleine. Durch die Leute, plus da werden ja noch etliche hinzukommen, wird auch noch das Gesundheitssystem lahmgelegt werden. Wir haben auch ein kurzes Video übrigens von Boris Johnson gehabt, der ja auch sagt, ich glaube, ich kann hier nicht mehr, wir müssen die Maßnahmen beenden. Ist wohl überwiegend auf sein eigenes Partying zurückzuführen, was er während der Corona-Krise gemacht hat, wo er beobachtet wurde, ohne Maske, ohne Social Distancing. Also irgendwie stimmt da was nicht. Und da hatten wir auch das Video von Lauterbach am Anfang, wo er diesen wirklich nur als Schwachsinn zu bezeichnenden Unfug erzählt. Ja, ja, Impfpflicht führt ja am Ende zu einer freiwilligen Impfung. Mann Gottes. Es gab wohl in Pakistan eine Kampagne der Impfung. Haben die auch die Pakistanis mitgemacht. Es gab da einen sehr harten, extremen Lockdown, der auch mit Wasserwerfern durchgesetzt wurden. Die Menschen wurden in ihre Häuser zurückgedrängt. Alles ging nur noch heimlich. Einen Monat lang waren die Menschen ohne Einkommen und die meisten sind Tagelöhner da. Also wenn du plötzlich kein Geld mehr hast, wie kommst du da über die Runden? Aber danach ging das nicht mehr. Die Bevölkerung wehrt sich. Nicht gegen die Maßnahmen, aber die Konsequenzen der Maßnahmen, dass alles plötzlich teurer wird. Dass die Wirtschaft und die Regierung damit beschädigt werden, jeder eben dann auch selbst. Darüber ärgern die sich. Letztlich ist ja egal, wogegen die sich wehren, ob gegen die Maßnahmen oder die Folgen. Jedenfalls zieht die Regierung das nicht mehr durch, weil sie es nicht durchhalten kann. Die Maßnahmen werden noch dem Proforma in manchen Hotels beachtet, aber wer nicht mitmacht, der macht eben nicht mit. Mhm. Es passiert nichts. Sie richten sich. Das ist eben das Problem, was offenbar bei den digital denkenden Transhumanisten nicht erkannt wird, dass es nicht notwendigerweise die Maßnahmen sind, gegen die man Proteste abwehren muss, sondern dass die Folgen das sind. Die Folgen hier keine Lebensmittel oder viel zu teure Lebensmittel. Das Land bekommt Zuschüsse, wenn sie die Maßnahmen durchsetzen. Zum Schein setzen sie die dann eben durch, aber mehr ist auch nicht dabei rausgekommen. Die Ärzte wissen teilweise Bescheid, wehren sich aber nicht. Die ComAid-Geschichte, das ist etwas, was insbesondere der Entwicklungshelfer Nils in Gang gesetzt hat, ich habe den auch mal persönlich kennengelernt, der meint das ernst. Also der hilft den Kindern da wirklich, der sorgt dafür, warte mal, hier steht es auch irgendwo, die haben für 400 Menschen in dem Dorf, wo sie sind, einen Monat lang dafür gesorgt, während dieses harten Lockdowns, dass alles weitergehen konnte, haben die mit Lebensmitteln versorgt, bauen eben auch eine Kinderhilfe auf, sodass die Kinder nicht mehr Zwangsarbeit leisten müssen. Mhm. Es war mal ein echt positiver Ausblick, so ähnlich wie der nach Ghana. Der nach Ghana war fast noch ein bisschen schöner, weil das Umfeld in Pakistan war ja auch vor Corona nicht besonders toll. Also Frauen werden da absolut abartig behandelt, Kinder offenbar auch. Aber was Corona angeht, da ist das Land dann eher ja, auf einem progressiven Kurs. Hm. Danach haben wir dann nochmal Thomas Röper gehört. Wir haben ja schon gehört, wer er ist. Diesmal ging es aber um das Thema, was ich vorhin schon angesprochen habe. Was ist mit dieser neuen Paniknummer, die jetzt da ist? Also Terrorismus spielt ja keine Rolle mehr. Die sind alle in Quarantäne, wie du ja richtig festgestellt hast. Alle positiv getestet von Herrn Drosten persönlich. Aber es findet was Neues statt, nämlich Krieg in der Ukraine. Was ist da los? Also als erstes hat Thomas Röper, der zugehört hatte, was da aus Pakistan berichtet wurde, gesagt, genauso ist es in Russland. Die Regeln gibt es, aber nur zum Schein, weitestgehend jedenfalls. Die Medien machen zwar mit, die ist überwiegend inszeniert, aber dann ist er aufs Thema gekommen, Ukraine, Russland, Ukraine. Kann da ein Krieg draus werden, auch zwischendrin nochmal über Weißrussland, Polen, da ist ja auch schon mal so ein bisschen was versucht worden, in Gang zu setzen, hat bisher nicht geklappt. Und da hat er gesagt, ja, schon diese orangene Revolution und der Maidan-Krempel, den wir noch ein bisschen in Erinnerung haben aus der Ukraine, das war alles komplett inszeniert. Das ist wirklich hammerhart, was er da berichtet. Und bedauerlicherweise, also schön für ihn, aber für die Stellung insgesamt dieses Landes echt trostlos, wird alles das, was er erzählt, von dem nachfolgenden Gast, ein ehemaliger Mitarbeiter des englischen Geheimdienstes, bestätigt. Also muss man das besonders beachten, was Thomas Röper hier ermittelt hat. Er sagt, das ist alles inszeniert gewesen in Maidan und schon die Orangene Revolution vorher. Zu einem Drittel von den Vereinigten Staaten, zu einem Drittel von der niederländischen Botschaft und zu einem Drittel von George Soros. Open Ukraine Funds hat es da gegeben. Das sei auch, ich habe gesagt, ist das belegt? Sagt er, ja, das ist alles in deren Jahresberichten sogar nachzulesen. Da steht das drin. Also die sind genauso bescheuert wie die Deutschen damals, als sie genau Buch geführt haben über ihre Morde. Was hat er gesagt? Ach ja, es gibt inzwischen in der Ukraine richtige Rassengesetze, ethnische Gesetze. Da hast du eine Unterteilung zwischen den Ukrainern, die ganz vorne sind, dann irgendwelche Vielvölker-Leute, die auch irgendwie zur Geltung kommen müssen. Und an dritter Stelle erst sind es dann Russen, Polen und andere. Ungarn stellt seinen Landsleuten, die dort leben, seit Jahren schon ungarische Pässe aus. Jetzt kommt er auf den Punkt, auf die USA, die versuchen, dieses Land zu beherrschen. Europa, das auch versucht, dieses Land zu beherrschen, also die City of London, die Banker oder Bankster-Leute, die immer schon geglaubt haben, aus Gründen, die kein Mensch nachvollziehen kann, wer die Ukraine beherrscht, beherrscht die ganze Welt, wie das wohl gehen soll. Der Falke Brzezinski, das war ein Berater, ein amerikanischer, sehr, sehr wichtiger Berater, sagte damals schon, die USA müssen den eurasischen Kontinent dominieren, um ihre Weltmachtstellung zu behalten. Die Ukraine muss destabilisiert werden und deswegen müssen wir, und um sie künstlich von Russland zu trennen. Die weißrussische Opposition in Polen vom Baltikum, die traf sich, um in diesem Thema zu bleiben, Dominierung durch eine USA, die traf sich in Russland, die weißrussische Opposition traf sich in Russland. Da war ein General dabei, der nur zum Schein mitgemacht hat, um dann alles auffliegen zu lassen. Auch die wurden inszeniert von der eben angesprochenen Truppe. Wir erinnern uns an die Bilder vom Maidanplatz, wo irgendwann Polizisten erschossen wurden, beziehungsweise umgedreht Polizisten auf die Demonstranten geschossen haben. Das hat da alles inszeniert. Zuerst, und das wurde in den Mainstream-Medien nicht berichtet, wurde von einem Hochhaus aus mit Scharfschützen auf Polizisten geschossen. Und erst als die dann zurückkamen und sich gewehrt haben, dann wurde berichtet und dann hieß es Massaker durch die Sicherheitskräfte, die Amok laufen. Es war genau andersrum. Es gibt einen Untersuchungsbericht dazu, der ist aber nicht veröffentlicht worden. UNHCR sagt genau das, was er hier auch bestätigt, wird aber eben nicht veröffentlicht. Es geht bei all dem, was wir da sehen, Ukraine, Russland, um Destabilisierung und auch im Südchinesischen Meer, wird ja auch immer, uiuiui, jetzt gibt es da bald Krieg. Es geht um die Destabilisierung nach seiner Einschätzung von Russland und China. Es gibt dazu einen Bericht der RAND Corporation, ist auch ein Think Tank aus den USA. Wie können wir die bloß weiter reizen, damit sie endlich in den Krieg geht? Steht da drin. Ja, wir können nur hoffen, dass die Russen das durchschauen. Ich glaube, sie durchschauen das und nicht mitspielen. Putin ist nun auch nicht gerade der große Menschenfreund, aber er scheint da jedenfalls nicht schlimmer zu sein als seine amerikanischen Gegenspieler. Die Krim wurde von den Ukrainern oder wurde den Ukrainern von Khrushchev, ich hatte den Namen völlig verwechselt, aber das war der ehemalige russische Präsident Khrushchev, vor 70 Jahren geschenkt. Aber es war immer schon mehrheitlich russisch, die Leute waren immer pro-russisch, also was hier erzählt wird, das dürfte dem widersprechen, aber es entspricht eben nicht der Wahrheit. Wir haben dann auch noch mal kurz über diesen Abschuss von MK-17, die KLM-Maschine, wir erinnern uns noch dunkel gesprochen. Ja, die Russen haben wohl die Nummer des Geschosses gefunden, das ist eine Flugabwehrrakete, Bug heißen die, wird von den Russen benutzt, aber sie haben wohl nachgewiesen, dass es aus der Westukraine kommt. Die Niederländer haben eine Untersuchungskommission eingesetzt und haben gesagt, das waren die Russen. Also wir wissen nicht, was los ist, aber Thomas Röper sagt, das waren wohl eher nicht die Russen. Und wenn es aus der Ukraine kommt, dann könnte es eben auch wieder von den Amerikanern inszeniert worden sein. Und da sind wir schon bei den Amerikanern. Er hat sich zu Hunter Biden, das ist der Sohn von Joe Biden, dem amerikanischen Präsidenten und früheren Vizepräsidenten unter Obama, geäußert. Das ist wirklich sau interessant, weil er sagt, der ist durch und durch korrupt. Jetzt gucken wir mal, wie kommt er da drauf? Er sagt, kaum waren die Maidan-Proteste in der Ukraine vorbei, wird Joe Biden, damals Vizepräsident, in die Ukraine als Ukraine-Beauftragter geschickt. Im Mai 20, ich weiß nicht mehr, was das war, 17 oder 18, wird Hunter Biden dann Vorstandsmitglied bei einem Gasproduzenten namens Burisma. Diese Firma hat in dem Impeachment-Verfahren, was gegen Trump veranlasst wurde, eine große Rolle gespielt. Gas und vor allem Fracking, glaube ich, haben die betrieben. Und da wird Hunter Biden plötzlich zu einem Vorstandsmitglied. Neben ihm auch der Sohn von John Kerry, der Stiefsohn von John Kerry, der damalige Außenminister. Die kriegen dann jeder $50.000 im Monat für ihre Tätigkeit. Und so wie es Thomas Röper schildert, war aber Hunter Biden zu diesem Zeitpunkt komplett geschäftsunfähig. Also wofür er die 50.000 gekriegt hat, kann man nur erahnen, vermutlich dafür, dass er der Sohn des Vizepräsidenten war. Er war nämlich nach eigenem Geständnis, er hat eine Biografie geschrieben, damals komplett alkohol- und drogenabhängig, vollständig arbeitsunfähig. Parallel zu seiner Tätigkeit für Burisma, die dann eben mit $50.000 im Monat entlohnt wurde, hat Joe Biden Druck auf den Staatsanwalt ausgeübt, weil der Ermittlungen gegen Burisma, wo also Joe Bidens Sohn Hunter jetzt plötzlich Vorstandsmitglied war, Ermittlungen führte. Poroschenko, man erinnert sich dunkel an den Namen, der war ja auch Präsident in der Ukraine für eine Weile, bevor dann ein Schauspieler, Zelensky heißt er, glaube ich, Präsident wurde, sagt, Biden selbst hat zugestanden, dass, da gibt es wohl Tapes drüber, die existieren, die sind nicht verschollen, die existieren, Tapes von mitgeschnittenen Telefonaten, wo Biden sagt, feuert diesen gegen Burisma ermittelnden Staatsanwalt oder die nächste Milliarde Hilfen kommen nicht aus den USA. Wow. Dann gab es einen neuen Generalstaatsanwalt, Poroschenko hat wirklich dem Druck nachgegeben. Das ist aber noch nicht mal ein Jurist, sondern ein Elektroingenieur, der hat die Ermittlungen gegen Burisma dann tatsächlich eingestellt. Dann gab es, der heißt Lutsenko. Und er sagt, der packte plötzlich aus, der sagte, es gibt eine No-Touch-Liste, so hat es Thomas Rüpper bezeichnet, der Amerikaner, danach darf gegen bestimmte Menschen nicht ermittelt werden seitens der Staatsanwaltschaft. Interessant auch, es gab eine große Beratungsfirma in New York, in der Hunter Biden und der Stiefsohn von John Kerry eine Rolle gespielt haben und diese Beratung und natürlich Geld gekriegt haben. Diese Beratungsfirma bekam 16 Millionen Dollar von Burisma. Also schlecht lebt sich das mit der Kohle sicherlich nicht.
Wow.
Ja, Poroschenko wurde wohl gezwungen, Schutzgeld für Burisma zu zahlen. Jeden Monat 1 Million Euro. Dafür musste dann kriegten sie dann oder mussten sie kostenloses Gas liefern. Ja, am Ende hat man sich dann auf eine einmalige, ja, wie soll man sagen, Schmiergeldzahlung von 15 Millionen Dollar geeinigt. Poroschenko war das zu wenig, Biden fand es aber gut, also ist das okay. Ein Bidens Energieberater, Amos Hochstein, hat sich das Ganze nochmal genauer angeguckt und nochmal dabei geholfen, die Spuren zu verwischen, dieser totalen Korruption. Wenn das wirklich zutrifft, darüber wurde vorher schon berichtet in den USA, auch im Rahmen des Impeachment-Verfahrens gegen Trump. Wenn das wirklich zutrifft, dann bestätigt das, dass tatsächlich unsere Regierungen nicht unsere Regierungen sind, sondern es sind Private, die sich die Taschen vollstopfen. Offenbar aber hängend an einem Kabel von anderen Leuten, die sie als Marionetten führen. Offiziell, und das ist wirklich interessant, das lief unter diesem Amos Hochstein ab, offiziell nimmt die Ukraine kein russisches Gas mehr. Offiziell. Aber in Wahrheit nehmen sie immer noch russisches Gas. Das ist nur umdeklariert worden über eine ungarische Scheinfirma. Die stempeln da drauf, dass das Gas von ihnen kommt. Und dann kriegen sie, was steht hier, 100 Dollar pro Kubikmeter Gas. Nur fürs Umstempeln. Nur fürs Umstempeln.
Krass.
Ja, es gibt da eine spezielle Staatsanwaltschaft in der Ukraine. NABU heißen die, also nicht Naturschutzbund oder sowas, sondern es ist eine spezielle Staatsanwaltschaft für die Korruption. Die haben noch nie irgendwas ermittelt. Und der Chef dieser Staatsanwaltschaft ist wegen Korruption vorverurteilt. Biden, sagt er nochmal, ist durch und durch korrupt. Beispiel weiter, im Irak gab es wohl 1,5 Milliarden US-Dollar für die Herstellung von 100 Millionen Wohnungen. Der Bruder von Joe Biden war bei diesem Deal Berater. Das Geld ist geflossen, die Wohnung gibt es nicht.
Ja, das ist ja praktisch.
In China, ja, Hunter ist in China, der Sohn von Joe Biden ist in China Teilhaber einer chinesischen Bank geworden. In welchem Geisteszustand wissen wir nicht, aber dass dafür Geld geflossen ist, steht fest. Der vorhin angesprochene neue Staatsanwalt, Elektroingenieur Lutsenko, hat plötzlich angefangen zu singen und hat ausgepackt. Es gibt nämlich Bänder über all die Telefonate, die da geführt worden sind. Die ehemalige rechte Hand von Poroschenko, also dem früheren Präsidenten Olischenko, der hat diese Bänder wohl mitgenommen nach Deutschland. Und in Deutschland gab es dann einen Haftbefehl gegen ihn, seitens der Ukraine, er sollte in die Ukraine ausgeliefert werden. Es ist aber der Haftbefehl abgelehnt worden. Der Haftbefehl ist nicht ausgeführt worden, lag dann nur ein bisschen rum. Und dann plötzlich, als der Mann mit den Tapes in die USA ausreisen wollte, um Trump zu unterstützen und die Ermittlungen, die Trump da angestellt hatte, zu unterstützen, wegen dem, was da in der Ukraine losgegangen ist. Also dieser erste Vorfall war im April 2019. Machen Sie nichts mit dem Haftbefehl. Nee, 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 in die Ukraine kommst du nicht. Da lassen wir dich nicht hin. Aber am 28.11.19 wollen die Amis ihn haben. Und da wird dann dieser Haftbefehl ausgeführt. Und er kann nicht in die USA fliegen. Und er kann seine Bänder dort auch nicht vorführen. Ja, Ukraine hängt komplett am Haken von den USA. Der eben angesprochene ehemalige Schauspieler und jetzige Präsident Zelensky kann, so hat es Thomas Röper geschildert, nicht aufs Klo gehen, ohne dass die Amerikaner ihm die Erlaubnis dafür geben. Ja, und zu guter Letzt sagt er noch, Biden hat im Februar 2020, jetzt ist er ja inzwischen auch Präsident, im Februar 2020 hat er noch einen Antikorruptionspreis einem Staatsanwalt in der Ukraine gegeben, der die Burisma-Akten geschreddert hat. Super, Antikorruptionspreis. Ja, danach haben wir den wiederum hochinteressanten Herrn, echt super interessanter Mann, Alex Thompson gehört. Das ist ein früherer Offizier des, ja, wie soll man sagen, des Nachrichtendienstes, des Geheimdienstes mit einem Fokus auf die frühere Sowjetunion. Und seit 2013 ist er Co-Host von UK Column. Das ist eine sehr interessante Sendung, die seit 2013 oder vielleicht auch schon ein bisschen länger läuft. Wir haben Brian Gerrish mal dort gehabt, bei uns gehabt. Er ist auch ein früherer Intelligence Service Mitarbeiter. Sein Fokus, also der von Alex Thompson, ist auf Geopolitik. Er studierte deutsche und russische Sprachen und deren Geschichte, spricht beide Sprachen natürlich, auch Deutsch sehr gut, wie wir dann festgestellt haben. Und er hat uns ein bisschen was Geopolitisches erzählt. Er hat als allererstes bestätigt, das, was Thomas Röper erzählt hat, sei spot on, also absolut korrekt. Junge, Junge, ne? Damit gewinnt das Ganze noch mehr an Brisanz. Er sei vor 20 Jahren als junger Intelligence Officer nach Langley gegangen. Langley ist da, wo die CIA ihr Hauptquartier hat. Die CIA wollte damals alles wissen über die Petty Rivalries, also die kleinen Geplänkel, Mafia-ähnlichen Geplänkel in der Ukraine. In diesem Pool wollten die britischen und die CIA Intelligence Services, also die Nachrichtendienste, die Geheimdienste, rumfischen, um die Spannungen dort zu verschärfen. Also immer nach dem Motto, wir müssen die Region destabilisieren, weil wenn wir die destabilisieren, dann können die nicht auf die Beine kommen und wir behalten unsere Weltherrschaft. Ich habe ihn danach gefragt, da gab es auch so ein Dossier über Trump von Christopher Steele. Angeblich ja geheimdienstmäßig von den Russen aufgenommenes Tape, wo er da im Hotel war, wo da irgendwelche Prostituierten für ihn irgendwelche Vorführungen durchgezogen haben. Wir wollen es nicht vertiefen. Ja, sagt er, den kenne ich persönlich. Der ist ein bisschen überenthusiastisch. Er hat immer auch, genauso wie die anderen Intelligence Service Mitglieder, nach Details gesucht für die Unterstützung dieser Destabilisierung, auch dabei geholfen, weil alle dachten, Mensch, der Trump, der läuft hier völlig aus dem Ruder, der passt nicht ins Konzept, den loszuwerden. Deswegen hat er da mitgemacht. Die generelle Tendenz seit dem Zweiten Weltkrieg hier in Deutschland, die hat er beschrieben, da gibt es ein paar machthungrige Individuals, die unbedingt an dieser angloamerikanischen Connection festhalten wollen. Total irre Leute. Die spalten sich auf in zwei unterschiedliche Gruppen. Die einen tun so, masquerade als Alliierte der Angloamerikaner. Die wollen ihr Territorium zurück, also quasi Deutschland in den Grenzen von 1937. Den anderen ist das völlig egal. Denen ist die souveräne Stellung Deutschlands total egal. Die hängen schlichtweg an der City of London. Denen geht es nur um Geld. Dass Deutschland nicht völlig souverän ist, das weiß ja inzwischen jeder, auch wir. Es ist übrigens sogar in einer ganz aktuellen Sendung von zwei Comedians, hätte ich fast gesagt, im ZDF thematisiert worden. Es lohnt sich, das anzugucken. Der deutsche Kanzler muss alles mit den Angloamerikanern abstimmen. Es gibt auch ein, so hat er es bezeichnet, Gentleman's Agreement, wonach wir keine Fighterjets bauen dürfen, obwohl wir es sicherlich könnten, einfach um die Dominanz der Angloamerikaner nicht zu beschädigen. Auch keinen echten Geheimdienst aufbauen. Also wir sind wohl nur verlängerter Arm der Amerikaner und der Engländer. Einige erinnern sich an den Namen Reinhard Gehlen. Das war so ein Obernazi, der von Adenauer mit in sein Kabinett aufgenommen worden ist. Das haben die Amerikaner zugelassen, weil der sich als äußerst brutaler Kommunistenhasser erwiesen hat, was damals im Sinne der Amerikaner war. Der hat die Operation Paperclip wohl maßgeblich mit unterstützt. Das Five-Eyes-Prinzip lautet, Five-Eyes sind die ganzen englischsprachigen Staaten, also USA, England, Australien, Kanada und ich glaube Neuseeland. Diese Five-Eyes, die bespitzeln sich gegenseitig nicht. Das ist wohl das interne Agreement. Ob das wirklich so ist, dem würde ich mal nicht ohne weiteres vertrauen. Aber alles andere ist freiwillig. Deswegen auch dieser Skandal, an den man sich dunkel erinnert und an die völlige Reaktionslosigkeit von Merkel auch, als hier alle abgehört wurden, einschließlich Merkel. Ja, sie kann gar nicht anders, weil, wie wir inzwischen wissen, es Abkommen gibt, wonach wir nach wie vor den Regeln der Amerikaner unterliegen. Das gibt es schriftlich alles, ist auch durchaus nachsehbar. Die NATO, so hat Alex das beschrieben, sei eine hochkriminelle Organisation. Organized Crime, man sollte sich immer an den persönlichen Beziehungen orientieren, weil das läuft auf einer persönlichen Ebene. Es ist niemals die gesamte Institution, sondern es sind bestimmte Leute da drin. Die meisten Mitglieder der Geheimdienste seien im Übrigen völlig vernünftige Leute und loyal gegenüber ihren jeweiligen Ländern, aber einige wenige eben nicht. Und die geben den Ton an und die halten sich dann für jemanden, der unbedingt die Welt beherrschen muss. Was hat er hier gesagt? Die Loyalität unserer Geheimdienstleute gilt nicht Deutschland, sondern Europa oder irgendwelchen globalen Strukturen. Die Top Dogs seien, was den Geheimdienst angeht, von Deutschland aus betrachtet BND, MI6, das sind die Engländer, und die CIA, also für die Auslandsgeheimdienste. Anderen sind alles nur Junior-Partner, die keine Rolle spielen. Und diese Top-Dogs, die interessieren sich überhaupt nicht für Covid, sondern nur für geopolitische Spiele. Die City of London sei eine riesengroße Macht, immer noch. Das sind die Geldleute, die, so ist seine Einschätzung, auch die amerikanische Wall Street beherrschen, die immer gegen die deutsch-russische Freundschaft gewesen sind. In der späten viktorianischen Ära hat man dann große Angst gekriegt, aus angloamerikanischer, insbesondere aus englischer Sicht, City of London Sicht. Wenn Deutschland und Russland plötzlich zusammenarbeiten, dann haben wir ein Problem mit unserer Dominanz. Und dann haben sie sich gesagt, Cecil Rhodes und andere, wir müssen die US wieder reinholen, damit wir gegen diese beiden bestehen können. Aber das Beste ist, wenn wir mit dieser Eurasia-Truppe, also Deutschland und Russland, zusammenarbeiten. Weil wenn wir das tun, dann sind wir immer die Chefs in dieser Zusammenarbeit, haben die sich so vorgestellt. Also es sind teilweise wahnsinnige Fantastereien, die da offenbar eine Rolle spielen. Er hat den Namen eines Carol Quigley genannt, eines englischen Professors, der das alles genau herausgearbeitet hat. Der war übrigens auch Lehrer von Bill Clinton. Das ist immer wieder dieselbe Überzeugung: Wer die Ukraine kontrolliert, kontrolliert die Welt. Ein gewisser Karl Haushofer im Dritten Reich hat ebenfalls diese Theorie verfolgt. Der hat das geopolitische Kapitel in Hitlers Mein Kampf geschrieben und hat dann auch Herrn Hess, der Stellvertreter von Hitler gewesen ist, alles in die Feder diktiert. Hinter jedem dieser Deutschen, so sagt es Alex Thompson, steckt ein Vertreter, ein mächtiger Vertreter der angloamerikanischen Banken, die in Wahrheit die Strippen ziehen. Es ist wohl während der Nürnberger Prozesse so gelaufen, dass Göring Hess gesagt hat, als er angehört wurde, don't give away our secrets, nämlich dass wir diejenigen waren, die für die Angloamerikaner das ganze Ding geschoben haben. Insbesondere auch natürlich diese ganze Eugenik-Nummer, die eben nicht von Hitler kam, sondern von ihm nur weiter verschärft wurde. HERA, also Health Emergency Response Agency, sagt, das spielt eine sehr, sehr große Rolle. Die wollen wohl tatsächlich die kleine Weltregierung hier mit Hilfe von Uschi, wenn sie es dann noch bis dahin schafft, glaube ich ja nicht, inszenieren. Und dann komisch, ne? Von zwei Wissenschaftlern, der nächste, der das gesagt hat, war Matthew Arrett, nur der Teufel kann hinter so teuflischen Dingen stecken, sagen die. Es geht hier um die Überzeugung von Übermenschen und Untermenschen. Es geht hier, und da hat er ein Buch erwähnt, Jenseits des Bösen. Also es sind offenbar Menschen oder solche, die es mal gewesen sind, die überhaupt gar keine Hemmung mehr haben. Ja,
Da eine Frage, was ich noch hätte, ist, du hast ja vorhin die Geheimdienste angesprochen, wie die Zusammenhänge sind. Das finde ich auch sehr wichtig, dass man dieses Wissen hat. Aber gibt es denn auch Informationen, dass es Geheimdienste gibt, die tendenziell das Ganze durchschaut haben und versuchen auch dagegen zu wirken? Weil Geheimdienste haben ja schon auch eine gewisse Position in dieser ganzen Geschichte. Oder hast du da auch Informationen?
Du, ich würde vermuten, aber das ist Spekulation, dass die das alle wissen. Okay. Aber je nachdem, in wessen Powersphäre sie sind, können sie eben nichts sagen oder wollen nichts sagen. Aber das ändert sich. Das ändert sich alles. Ja, also die Idee ist, wenn du die Welt kontrollieren willst, dann musst du den wichtigsten Player aus dem Weg räumen. Der wichtigste Player sind immer noch die USA. Deswegen sagt er auch, es gibt wichtige Erkenntnisse dahingehend, dass die seit Jahren unterminiert werden. Von möglicherweise auch den Russen, die dann aber auch wieder von den angloamerikanischen Bankern, insbesondere der City of London, finanziert werden, weil die immer beide Seiten finanzieren, um möglichst viel zu verdienen und möglichst alles durcheinander zu bringen, denn das Chaos ist das, was sie brauchen, um im Schatten dieses Chaos, deswegen ja auch diese Pandemie, ihre Sauereien durchzuziehen. Es gibt, also Alex Thompson sagt, das ist ein Hass auf die Menschheit, der diese Menschen antreibt, sind Psychopathen. Das ist wie ein James-Bond-Movie sozusagen. Ein gewisser Harry Beckhoff hat mitgeholfen bei der Denazi- oder Entnazifizierung, ist ein Freund von Adenauer geworden. Und der Adenauer hat ihm gesagt, du, ich kann dir eins erzählen, ich habe hier 134 frühere Nazis in meiner Regierung installiert. Damit habe ich sie aber unter Kontrolle. Interessantes Aside, was da auch berichtet wurde, Edward Heath, das war ein englischer Premierminister, ich glaube, der ist 2005 gestorben, der war unter deutscher Kontrolle, weil irgendwie die Deutschen dahinter gekommen waren, dass er wohl homosexuelle Tendenzen hatte und wohl auch Kinder missbraucht hatte, unter deutscher Kontrolle, also sicherlich nicht vollständig, aber das war nun auch zufällig der Mann, der den Eintritt der Engländer in die Europäische Wirtschaftsunion, die EWG, vollzogen hat. Man könnte sich was dabei denken. Die Engländer, sagt er, die können aus der EU rausgehen, haben sie auch getan. Die Niederländer können das zum Beispiel nicht, weil die nur eine deutsche Provinz sind. Interessant, diese Einschätzung. Krass. Ne? Tja, wir brauchen eine dezentralisierte Opposition, sagt er. Und ich bin völlig seiner Meinung. Wir brauchen eine dezentralisierte Opposition. Genauso wie wir keine Globalisierung brauchen, sondern zurück in unsere Regionen müssen, brauchen wir eine dezentrale Opposition. Denn sonst könnte man mit einem Schlag die gesamte Opposition, wenn man sie infiltriert, zu Fall bringen. Das geht nicht, wenn das ganz viele kleine Oppositionen gibt.
Ja. Hast du das, die Stimme gehört vom Polizisten? Vielleicht kannst du das mal einspielen, kannst du mal reinhören, was der gesagt hat.
Ich habe selbst an so vielen maßnahmenkritischen Demonstrationen teilgenommen in den letzten Monaten, dass ich sagen kann, dass es die friedlichsten Versammlungsteilnehmer sind, die ich in fast 20 Jahren Bereitschaftspolizei gesehen habe. Es wird knapp. Sobald die Leute sich klar werden, was für eine Macht sie haben, ist es vorbei. Was sollen wir zum Beispiel als Polizei denn machen, wenn 5000 Leute spazieren gehen, obwohl es verboten ist? Alle anhalten? Geht nicht. Alle verprügeln? Macht keiner. Alle einsperren? So viele Gewahrsamszellen gibt es nirgends. Allen ein Ordnungswidrigkeitsverfahren aufbrummen? Wer soll die bearbeiten? Die Sachbearbeiter schaffen heute schon ihre Arbeit nicht. Es könnte morgen vorbei sein, wenn die Leute nur ihre Angst verlieren würden.
Ja, also ja, es ist ein Teil von einem Aussage von einem Polizisten, wo ich sehr gut und sehr wichtig finde. Es geht genau um das, sie haben keine Chance, wir dürfen einfach nicht nachlassen und weiterhin auf die Straße friedlich bleiben, aber bestimmt. Und irgendwann werden es auch die Letzten merken, dass irgendwas nicht stimmig ist. Und vor allem bei den Polizisten, es bringt nichts mittlerweile. Das wird alles aufgearbeitet, das haben wir diskutiert. Das geht nicht, dass man gegen Frauen, Männer, Kinder und so weiter geht. Aber es bringt nichts, wenn wir unsere Energie voll auf diese Fälle stürzen, dann verlieren wir Energie. Und es ist wichtig, dass wir uns auf das Gute konzentrieren, die Energie miteinander haben. Ich denke, es ist sehr, sehr wichtig. Ansonsten tickt da irgendjemand mal aus und genau das wollen sie.
Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Ich habe mir das ganze Band auch mal angehört, das ganze Audio. Wenn das echt ist, und ich habe keinen Grund daran zu zweifeln, dann ist das eine absolut realistische Einschätzung. Er hat es ja eben auf den Punkt gebracht in dem kleinen Ausschnitt, den du gespielt hast. Wenn die Menschen ihre Angst verlieren, ist das Spiel aus.
Genau.
Wenn die erkennen, und das ist der Hauptsinn, ja, unseres Grand Jury Proceedings, wenn sie erkennen, wir sind die Leute, die die Macht haben, dann ist sofort vorbei.
Vielleicht ein kleiner Schmankerl am Rande. Ich möchte, wenn wir so viele Leute haben, einfach das auch mal zeigen. Das ist der Gesundheitsminister Berse, das ist sein offizieller Account. Das hat er geliked, also da kann man auch denken, was man will. Möchte einfach auch mal zeigen, das ist offiziell, das ist ein Freund von ihm von der Galerie. Das nennen wir natürlich Kunst. Aber ob man das als Gesundheitsminister und Bundesrat liken sollte, stelle ich jetzt einfach mal in Frage. Das wollte ich einfach mal gezeigt haben, weil es sind viele Leute, die zuschauen, vielleicht auch merken, wie tief das Ganze ist. Das wissen viele Menschen, die jetzt hier zuschauen, nicht. Ich habe das schon mal thematisiert, aber ich wollte das mal kurz einbringen, dass ihr mal seht, was da abgeht auf dieser Welt.
Also das ist echt nicht zu fassen. Das ist echt nicht zu fassen, aber sie werden bezahlen. Alex Thompson hat dann noch zwei Dinge erzählt, die ich ziemlich interessant finde. In der Praxis sei die gesamte Auslandspolitik nicht in der Hand des Ministers. Er meint damit nicht nur Deutschland, sondern in der Hand der Thinktanks. Thinktanks, das sind die, die die gesamte Außenpolitik machen. Aus den USA wissen wir das, dass das hier in Deutschland genauso ist, war mir neu. Andererseits, wenn ich mir unsere Außenministerin angucke, dann ist ja klar, dass das nicht sie ist, sondern die ist ja nun wirklich nur eine Sprechpuppe, wobei das mit dem Sprechen ja auch schon sehr schwierig geworden ist. Also da stecken eben genau diese Strippenzieher dahinter. Dadurch wird es auch besonders deutlich.
Fressefreiheit.
Auch noch interessant von Alex Thompson ist, Teile der US denken inzwischen darüber nach, wie sie das völlig überschuldete Europa loswerden können. Insbesondere auch die City of London, die brauchen nämlich als Collateral, als Sicherheit, die Ukraine immer noch. Sowas nennt man Isolationism, und das ist wahrscheinlich auch berechtigt. Das heißt also, die Amerikaner werden sich jetzt in einer möglicherweise zweiten Revolution endgültig von der City of London, ja, um die ging es immer, um von diesen Bankverbrechern abkoppeln. Die Engländer, sagt er, haben ein Problem mit ihrer Soft Power. Da geht es einmal um die körperliche Power, dann um, also bodily, dann um die geistige, Mind Control und die seelische. Bodily ist Health Government, Health Services vielmehr. Mind ist BBC und Soul ist die Church of England. Das funktioniert alles nicht mehr so richtig. Und noch ein Grund mehr für die amerikanischen Teile, die sich also vollständig loslösen wollen von Europa, in Wahrheit von der City of London, damit auch wirklich ernst zu machen. Zum Schluss haben wir nochmal Matthew Arrott gehört, der ja schon ein paar Mal bei uns gewesen ist, Journalist, Historiker und Gründer des Canadian Patriot Review. Der war so begeistert von seinen beiden Vorrednern, von Alex Thompson, aber auch von Thomas Röper, dass er gleich sein vorbereitetes Skript über Bord geworfen hat und ist da eingestiegen, wo Alex Thompson aufgehört hat. Sagte, das britische Empire hat sich niemals um die englische Bevölkerung gekümmert, sondern das war immer eine supranationale Entität von Leuten, denen es nur um Geld ging. Die Engländer haben auch niemals der amerikanischen Revolution verziehen, weil dadurch, dass die Amerikaner sich als Kolonie verabschiedet haben, haben sich eben auch andere Kolonien ermutigt gefühlt, auszusteigen. Die Frage ist aber trotzdem, hat England wirklich in 1945 nach Kriegsende aufgehört, dieses Empire zu sein? Wohl eher nicht. Man hat die Kolonien zwar freigelassen, aber sie hängen immer noch am Haken der Engländer über die wirtschaftlichen Verbindungen. Ist wahrscheinlich am Ende wieder die City of London. Was die USA angeht, er sagt, da gibt es zwei Amerikas, die gegeneinander kämpfen. Einmal das Amerika der progressiven Präsidenten, zum Beispiel Kennedy, zum Beispiel Franklin D. Roosevelt, sagt, Und dann gibt es das andere, das ist das, was wir heute als Deep State bezeichnen. Die sind nach seiner Meinung und Recherche dafür verantwortlich, dass 8 Präsidenten, darunter auch John Kennedy, aber auch Bobby Kennedy, der Bruder von John Kennedy, im Office gestorben sind oder er sagt, ermordet worden sind. Die offiziell ermordet worden sind, die beiden Kennedys, sind nicht alle gewesen. Es gab noch ein paar mehr, aber es gab auch einige, wo der Verdacht sehr nahe liegt, dass zum Beispiel eine Vergiftung in Wahrheit ein Mord gewesen ist. Es gab in 1890 schon mal eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen den Amerikanern und den Russen und dann auch den Europäern. 100 Jahre vorher auch schon mal. Katharina die Große hat unter anderem mitgeholfen, den Erfolg der amerikanischen Revolution herbeizuführen. Das britische System hingegen, so sagt es Matthew Arrett, war immer auf die Anbetung von Geld fixiert. Das andere System ist mehr als die Summe seiner Teile. Das ist das System, was alle Menschen sozusagen, alle Nationen miteinander vereinen wollte. Insbesondere ist da Franklin Roosevelt zu nennen, aber auch Lincoln schon, der das vorhatte. Die glauben, man muss nicht immer voneinander stehlen, um reicher zu werden, sondern man kann auch miteinander zusammenarbeiten. Sehr, sehr interessant zu sehen, dass es diese Vorgeschichte gibt. Ne? Und dann plötzlich kommen wir ins 20. Jahrhundert und da sieht das ganz anders aus. Das britische Empire war immer darauf, also auf Geld fixiert, immer darauf fixiert, alle Leute in Schuld zu halten. Geldschuld, Schuld zu halten. Davon wollen sich die anderen befreien, wollten sich die anderen immer schon befreien. Es gab diese russisch-deutsch-amerikanische Allianz, die allerdings von den Engländern nicht so richtig gerne gesehen wurde. Da sind wir schon wieder bei der City of London. In 1919 gab es schon mal einen Push für ein World Government, also eine Weltregierung. Das ist aber verhindert worden durch unter anderem die damals gerade entstehende League of Nations, das ist der Vorläufer der Vereinten Nationen. Die waren ja am Anfang mal sauber, bis sie dann gekapert wurden vom WEF. Warum haben die nicht gewonnen damals? Ja, es gab eben die amerikanischen Patrioten, die europäischen Patrioten. 1922 gab es einen neuen Versuch. Das war dann die London Conference von 1933, wo Roosevelt gesagt hat, ich mache hier nicht mehr mit. Ihr internationalen Banker, ich will mit euch nichts mehr zu tun haben, ihr seid Faschisten. Dazu gehörte auch Prescott Bush, das ist der Vater von dem ehemaligen Präsidenten George Bush, aber auch Harriman, das ist der Typ, die Railroad über den Kontinent gebaut hat. Das sind alles Faschisten, haben die gesagt. Ihr seid nichts anderes als die Marionetten der Wall Street. Der City of London. Ihr Wall Street Bankers seid nichts anderes als die Marionetten der Engländer, der City of London. Ihr seid die fünfte Kolonne der Engländer. Roosevelt hat die bekämpft und hat das auch erfolgreich gemacht, bis sie dann wieder erstarkten. Und da hat er dann die rhetorische Frage gestellt, und was ist seit Lehman passiert? Hat hier irgendein Politiker was unternommen? Natürlich nicht. Der Great Reset ist in dem Moment geplant worden, spätestens in dem Moment geplant worden, als JFK, also John Kennedy, ermordet wurde und gleichzeitig oder kurz danach sein Bruder Bobby und Martin Luther King. In den 1960ern wollte JFK nämlich den Kalten Krieg überwinden und hatte da auch schon Kontakte zu den Russen aufgenommen, aber das wurde verhindert. So wie ich das sehe, war das nach Matthew Arretts Einschätzung mal wieder die City of London. Komischerweise gab es, wenn wir über Energie sprechen, wie kamen wir jetzt auf Energie? Warte mal. Wir haben was übersehen. Die Trilateral Commission, das ist sowas wie ein Staat im Staate, 1971, als man Bretton Woods erledigt hat, also die Anbindung der amerikanischen Währung an etwas Handfestes, an Gold nämlich, weil man brauchte ja Geld für die Finanzierung des Vietnamkrieges. Diese Trilateral Commission hat ein neues System der Spekulation aufgemacht. In der Folge kam es dann zum Big Bang. Da war ich 1985 in den USA, als das losging. Da wurden dann die Märkte, die Kapitalmärkte völlig frei laufen gelassen. Nur noch Spekulation. Das ist eine Post-Industrial Society durch die geworden. Die neue Ethik, wenn man das als Ethik bezeichnen kann, ist ein Kult des Konsumerismus. NASA, die ist bis dahin ein Hort des Fortschritts und ein Riesenkatalysator für die amerikanische Wirtschaft gewesen ist, ist zusammengebrochen. Die aus der Trilateral Commission entstand dann quasi und auf deren Betreiben das Weltwirtschaftsforum unter Klaus Schwab. Also offensichtlich ist Klaus Schwab letzten Endes auch nur eine Marionette, dessen Strippen von anderen Leuten gezogen wurden. Brzezinski, Kissinger, Rockefeller werden hier oder wurden hier genannt. Der Kapitalismus wurde in eine reine spekulative Blase verwandelt. 1987 war eigentlich alles vorbei. Da gab es einen Crash. Mervyn King, der damalige Chef der englischen Zentralbank, sagte, jetzt ist alles am Ende. Aber wer kontrolliert danach? Das ist die große Frage. Inzwischen ist Russland umkreist quasi, ne? Die NATO kommt immer näher, fühlt sich bedroht, da kann man nur hoffen, dass die Nerven behalten, China ähnlich und George Soros hat in China, der übrigens die bunte Revolution mitfinanziert hat, das haben wir ja vorhin gehört, der hat auch in China versucht, seine Macht auszuspielen, er wollte einen seiner eigenen Leute in China zum Chef machen, hat nicht so ganz geklappt. Das, was übersehen wird von den Monstern auf der anderen Seite, ist die Menschlichkeit, was wir vorhin in dem Video von den Truckern gesehen haben. Dazu haben die keinen Zugang, kapieren die noch nicht mal. Das ist unser großer Vorteil. Kreativität gehört auch dazu. Kreativität gegen Digitalisierung, die nichts mit Kreativität zu tun hat. Energie ist dabei vielleicht ein Key-Faktor, sagt dann auch Alex Thompson, der stimmt dem völlig zu. Energie, da sind wir dann auf ein ganz anderes Thema gekommen. Es muss, das habe ich irgendwie auch noch in Erinnerung, in den 70ern eine deutsche Gesellschaft gegeben haben, OTRAK, O-T-R-A-K, muss ich nochmal nachlesen, die so eine Glocke entwickelt haben, mit der man offenbar Energie produzieren kann. Das sind Leute gewesen, die nicht durch die Operation Paperclip in die USA mitgenommen wurden, sondern hier in Deutschland geblieben sind und ihr eigenes System auch der Energieerzeugung hergestellt haben. Muss man sich nochmal angucken. Sehr interessant. Zum Schluss sagt Alex Thompson nochmal, British royalty has a corporate underbelly with child trafficking. Böse Aussage. Also das englische Königshaus hat einen Corporate Bauch, wo es um Child Trafficking, um Kinderhandel geht. Ja, Matthew hat gesagt, hier geht es in allererster Linie jetzt in diesem weiteren Kampf um das Spirituelle. Das wird wohl den Ausschlag geben. Und Alex Thompson hat noch ein bisschen was von Heinrich Heine zitiert. Deutschland 1848 hat er das geschrieben, als er dachte, Deutschland geht jetzt völlig unter. Deutschland, ein Wintermärchen. Ja, also, diesmal soll es anders laufen und diesmal wird es anders laufen.
Also es ist natürlich heftig, wenn man das hört. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man natürlich auch die verschiedenen Aspekte anschaut in der Geschichte. Ich mittlerweile traue denen alles zu und ich glaube, man muss wahrscheinlich alles hinterfragen und misstrauisch sein, weil ich kann mir vorstellen, dass auch in der Geschichte einiges nicht stimmt, was sie uns erzählt haben. Und darum ist wichtig, dass man diese Puzzleteile zusammenstellt und genau das ist, was der Corona-Ausschuss macht. Was ich noch kurz ansprechen möchte, ist Brüssel. Du warst ja selber in Brüssel, wir haben darüber kurz geredet, das wirst du spontan entscheiden. Du warst vor Ort. Ich kann mir vorstellen, es muss eine sensationelle, tolle Stimmung gewesen sein. Sie haben es versucht, das zu inszenieren. Man hat es gesehen, das muss eine Inszenierung gewesen sein. Da gibt es verschiedene Videobeweise. Wie hast du das selber vor Ort wahrgenommen? Was kannst du darüber berichten? Du warst selber in Brüssel.
Ja, ich bin am Sonnabendmittag habe ich hier in Göttingen am Bahnhof Viviane und Dr. Margareta Gries-Bresson abgeholt. Wir sind zusammen nach Brüssel gefahren mit dem Auto. Das und sind dann abends angekommen. Das war schon deshalb wichtig, weil wir all diese Leute, die wir bisher nur per Zoom gesehen haben, aus dem Widerstand in Anführungsstrichen persönlich kennengelernt haben. Für mich besonders wichtig das Gespräch mit Vera Sharaf, die wirklich sehr, sehr klug ist, alle Punkte miteinander verbinden kann. Ich habe sie wegen zweier Dinge, die mir aufgefallen sind, noch mal ein bisschen intensiver angesprochen. Also richtig genial, was wir da besprechen konnten. Und sie vergisst natürlich nie, darauf hinzuweisen, Leute, wer nicht die Parallelen zum Dritten Reich, wer die jetzt noch nicht erkennt, der ist ein Holocaust-Leugner. Nicht die anderen, sondern die sind das. Ja. Sehe ich genauso. Da waren auch noch, wir haben uns in Belgien zuerst getroffen mit einer sehr großen Gruppe von Belgiern und Franzosen. Da war auch zum Beispiel Professor Christian Perron dabei, der eine Rolle spielen wird bei uns im Ausschuss, aber auch in dem Grand Jury Proceeding. Außerdem Professor Alexandra Orion-Cote, mit der sich persönlich zu unterhalten, oder auch die Abgeordnete Donata aus Italien, die europäische Abgeordnete, Mary Holland, die Präsidentin von Children's Health Defense, viele andere, auch Xavier Azalbert, dem gehört die Zeitung François, der immer so ein bisschen vorsichtig lavieren muss, um mit dem Mainstream noch in Kontakt zu bleiben, sonst hat er nämlich gar keine Unterstützung mehr finanzielle. Es war wichtig, die alle persönlich kennenzulernen. Da sieht man dann auch ein paar Egos aufscheinen, aber die meisten waren absolut in Ordnung, mit denen kannst du arbeiten. Am nächsten Tag die Demo, da hätten meiner Ansicht nach wir dabei sein müssen, schon als die Leute losmarschiert sind. Da wurden wir aber in so einem Restaurant bearbeitet. Wir saßen da wie auf Kohlen, aber kamen dann auch, ich würde mal sagen, zu spät. Ich bin gerade in dem Moment, oder vielleicht ist es auch umgedreht, gerade in dem Moment, als ich auf die Bühne gekommen bin, lauter Security um mich rum, nach denen ich nicht gefragt habe. Und aus Österreich hatte mich begleitet, die hat da ein bisschen energisch alles durchgepusht, Dr. Maria Hubmann-Mook. Wir sind da durch die Menge gegangen zu der Bühne und die Leute haben mich erkannt. Ich dachte, wie geht das denn? Das waren ja gar keine Deutschen, ne? Aber war schon komisch. Du denkst da, so wird sich wahrscheinlich am Ende ein durchgeknallter Rockstar fühlen. Das darfst du bloß nicht mit dir machen lassen. Wir kamen genau in dem Moment auf die Bühne, oder ich war in dem Moment oben, als plötzlich erklärt wurde, oh, Vorsicht, Vorsicht, hier wird die Demo aufgelöst. Waren bestimmt 300.000 Leute, nach meiner Einschätzung. Ein paar Mal habe ich es ja nun auch wahrgenommen. Und ich weiß auch inzwischen, wie man das zählt. Also es war eine Riesenmenge. Das Merkwürdige war, dass trotz dieses Announcements dann plötzlich Feelgood-Lieder losgingen, also Friede, Freude, Eierkuchen, obwohl die Leute ja was hören wollten. Aber Maria hat dann dafür gesorgt, hat mich dann da reingepusht, hat dann dafür gesorgt, dass ich doch noch meine 40 Sekunden gekriegt habe. Und das war schon ziemlich cool. Also die Leute fanden es dann auch gut. Ich konnte nicht viel mehr sagen, als dass wir diese Leute alle zur Hölle schicken werden, genau dahin, wo sie hergekommen sind. Ja. Und das werden wir ja auch, ne? Nicht ganz alleine, da werden wir Hilfe kriegen, aber das werden wir.
Sehr, sehr wichtiger Punkt. Brüssel haben wir wieder gesehen, dass sie es versuchen, einfach das zu inszenieren, Antifa, das entsprechend, man sieht immer das gleiche Bild. Und dann hast du bei den Medien nur noch diese Bilder gesehen. Du siehst keine Großaufnahmen mehr von den 10.000, 100.000 von Menschen. Immer dasselbe, immer das gleiche Muster. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir das auch zeigen müssen. Etwas kurz noch, wenn wir noch dran sind. Bodo hat das auch schon mal gesagt, Bodo Schiffmann, kennen sicher auch die meisten, hat klar gesagt, wir sollten unbedingt diese Spritze wirklich stoppen. Wir haben ja genügend Beweise, dass man wirklich sagen kann, stopp, es muss zuerst untersucht werden, weil da sind zu viele Sachen dabei, weil früher hätte man das schon lange gestoppt. Da gibt es natürlich schon ab und zu mal Fragen, wieso schaffen wir das noch nicht, dass wir europäisch oder pro Land mal sagen, hey, stopp, jetzt wird die Spritze gestoppt und nachher schauen wir weiter, was passiert. Wie siehst du das? Haben wir da Chancen, das in Bälde hinzubekommen?
Ja, ich bin sicher, dass das klappen wird, weil die haben ja auch so ziemlich fast alles erreicht, was sie erreichen wollten. 100% Durchimpfung wäre nie möglich gewesen, aber sie sind ja nach ihren eigenen Worten, die überwiegend gelogen sind zwar, sind ja nah dran. Also wenn sie jetzt dem Druck nachgeben müssen, weil es einfach nicht mehr zu übersehen ist, was hier passiert aufgrund der sogenannten Impfung, dann wird das ein Teil damit zu tun haben, dass sie eben leider Gottes einen großen Teil ihres Ziels erreicht haben. Also wenn das so stimmt mit den Sterilisierungen, dann werden wir in den nächsten paar Jahren sehen, was das für Konsequenzen hat, auch was das Thema Kontrolle der Weltbevölkerung angeht. Und davon mal abgesehen, glaube ich, muss man aber auch beachten, was du gerade und vorhin schon ein paar Mal gesagt hast, wir dürfen uns in dem Moment, wo die Zügel locker lassen, nicht darauf verlassen, dass es vorbei ist, sondern wir müssen dann nachsetzen. Wir müssen insbesondere dafür sorgen, dass die Verantwortlichen auch wirklich verantwortlich gemacht werden. Denn das nachlassen und danach die Zügel wieder anziehen, vielleicht mit einem neuen Panikmodell wie irgendwie Krieg oder irgendwie sowas, das ist sicherlich Teil des Plans. Aber wie wir ja immer deutlicher sehen, haben sie die Kontrolle über ihr Narrativ längst verloren, ja, weil sie eben nicht nachvollziehen können, wie Menschen wirklich funktionieren. Die können nur digitalisierten Blödsinn nachvollziehen. Die können nur schwarz-weiß, 1-0, 1-0. Aber dazwischen gibt es noch sehr vieles, was unter anderem mit Kreativität zu tun hat. Kreativ sind die nicht.
Das Narrativ hast du richtig besprochen. Sie werden natürlich jetzt versuchen, Bürgerkrieg war ein Thema, das haben Sie bis jetzt nicht geschafft, außer vielleicht bei kleinen Momenten in anderen Ländern. Aber so jetzt mit Ukraine sehen wir, Sie versuchen Krieg zu entfachen. Putin macht da nicht mit, zum Glück, und hat das durchschaut. Und ich denke, Sie werden jetzt auch versuchen, mit der Energie, Blackouts könnte ich mir vorstellen, dass das auch ein Thema sein wird. Man behauptet, dass Deutschland bald das Gas ausgeht. Man sagt nur noch 3 Tage, das bin ich jetzt nicht genau im Bilde. Könnte ich mir vorstellen, dass das auch ein Problem sein könnte, dass man einfach achtsam sein muss. Wie du richtig sagst, Sie versuchen jetzt einfach noch alles entsprechend umzusetzen. Aber nur 2 letzte Punkte, die mich interessiert. Es gibt dieses Video aus England, wo immer mehr Leute bei den Polizisten ein Schriftstück abgeben. Kennst du das, wo man dann sagt, man soll auf das spezielle Gesetz achten und so weiter und die Polizisten sollen zurück zur Verantwortung gehen und die Impfzentren schließen? Hast du davon schon mal was gehört? Und wenn ja, was hältst du davon?
Ja, gerüchteweise habe ich es gehört. Das ist so in etwa dasselbe wie das, was weltweit mit den ganzen Schreiben, Musterschreiben verfolgt wird, nämlich die andere Seite oder die Helfer der anderen Seite, die teilweise ja unwissentliche Helfer sind und ahnungslose Helfer sind. Das sind so Cease and Desist Letters sozusagen. Also hier ist so sieht die Lage aus, hört damit auf, sonst seid ihr dran. Das nach diesem Muster läuft das. Es ist auch richtig so, denn es ist tatsächlich so. Viviane war nämlich noch ein paar Tage länger in Belgien und hat da eine Parlamentsanhörung mitgemacht. Da wurde der Geert van den Boske gehört zu der Frage der Impfpflicht und so weiter. Es ist tatsächlich so, dass zumindest die wohl überwiegende Mehrheit der Politiker total ahnungslos sind. Was keineswegs dazu führt, dass sie nicht haften, weil so ein Politiker hat genau die gleichen und sogar viel, viel bessere Möglichkeiten wie wir, sich zu informieren. Aber es war da wieder mal ganz offensichtlich, dass sie nichts wussten.
Vielleicht ein letzter Punkt. Österreich habe ich gesehen, dass es jetzt ganz klare, sehr interessante Fragen gibt ans also vom Verfassungsgericht an die Regierung. Hast du das gesehen? Wie stufst du das ein rechtlich? Das könnte sehr spannend werden. Siehst du das auch so?
Ja, ich habe am Anfang gedacht, ach na ja, das wird wieder eine weitere Entscheidung sein, die sowieso keiner beachtet. Nee, das ist anders. Hier werden sehr konkrete Fragen gestellt, so wie wir sie auch im Prozess stellen würden, vom Verfassungsgericht. Ja. Hier wird faktisch vom Verfassungsgericht, undenkbar in Deutschland, bei dieser Schnarchtruppe da oben, vom Verfassungsgericht eine Beweisaufnahme durchgezogen. Und das, was dabei rauskommt, das wird keinem entgehen. Natürlich werden die wieder versuchen, das in den Mainstream-Medien gar nicht zu berichten. Aber das ist nur noch eine Frage von ganz kurzer Zeit. Dann wird man auch das nicht mehr zurückhalten und ignorieren können.
Ja, absolut. Ja, und ganz am Schluss, nicht vergessen, wir haben eine internationale Ländergruppe. Das kommt natürlich auch noch, was du jetzt gerade gedacht hast. Aber zuerst noch ein kurzer Werbeblock für die Ländergruppen, weil wir brauchen die Vernetzung, internationale Vernetzung. Wir haben circa 40 Ländergruppen schon. Bittl.tv, wenn du außerhalb von Deutschland, Österreich oder Schweiz wohnhaft bist, dann bitte trag dich ein, dass man da Sachen wie irgendwelche Berichte oder Videos und Fotos sammeln kann. Und dann sind wir selber die Reporter und sind selber vor Ort. Und das finde ich sehr wichtig, dass man das nicht vergisst. Und nicht vergessen, Telegram-Kanal abonnieren, BitlTV. Und jetzt kommt das Letzte. Das ist schon Kult. Rainer hat es mir versprochen, es gibt das Fest der Menschheitsfamilie. Und ich glaube, wir sind, glaube ich, nicht mehr so lange, so weit entfernt, als wir auch schon mal daran gedacht haben.
Wir kommen jeden Tag näher. Diesmal ja.
Rainer, ich freue mich. Ich würde sagen, wenn nichts anderes inzwischen kommt, machen wir den nächsten Sonntag um 20 Uhr. Freue mich natürlich sehr. Vielen Dank für dein Engagement. Ich denke, da rede ich für alle in der Community. Wir waren heute in der Spitzenzeit fast 15.000 Leute. Du siehst auch dort, wir werden immer mehr. Und das ist genau richtig so. Rainer, liebe Grüße an deine Frau und auch an deinen Hund. Du warst vorher noch spazieren. Ich wünsche dir was. Schön, dass es dich gibt und bis bald.
Gleichfalls, Roger. Bis dann.
Tschüss. Ciao, ciao. So, das war Rainer. Ich möchte mich natürlich entschuldigen für das African-Style-Internet. Ich werde versuchen, das noch zu optimieren, aber das ist hier wirklich ein bisschen Glückssache, obwohl es das Kabel ist, aber ja nun. Wir werden es versuchen, das natürlich zusammenzuschneiden, dann auf dem Telegram-Kanal hochzuladen. Es gibt eine Videoversion und es gibt eine Audioversion, wo ihr dann auch weiterleiten könnt. Ich werde nachher noch ganz kurz live kommen, weil es so viele interessante Infos gibt, die ich mit euch teilen möchte. Wer noch Bock hat, dann könnt ihr gerne dann noch zuschalten. Eben am liebsten Telegram abonnieren, weil das ist momentan noch ohne Zensur. Und das, solange das so bleibt, Gather wollte ich auch noch sagen, bin ich jetzt auch. Da habe ich auch schon 3300 Leute. Wer auf Gather ist, auch da. Und wer Lust hat, ich komme gleich nochmal live. Ich werde ein paar Sachen mit euch anschauen. Ich danke natürlich allen, die zuschauen. Ich danke allen, die im Hintergrund arbeiten. Es sind viele. Vielen, vielen Dank. Ich danke euch, an der Menschheitsfamilie. Es ist einfach schön zu sehen, dass es, glaube ich, eine einmalige Chance ist, für uns alle etwas Grundlegendes zu ändern. Ich persönlich will nicht mehr zurück in die alte Welt. Ich möchte ein anderes System, eine neue Welt. Ich möchte auch ein Great Reset, aber nicht das von WEF, sondern das der Menschheitsfamilie, und auf das freue ich mich, mit euch allen zusammen das zu feiern und auch das umzusetzen. In dem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, vielleicht bis gleich, alles Gute und denkt daran, glaubt mir nichts, was ich sage, recherchiert selber und verbinde die Punkte. Tschüss zusammen, bye bye.
Wir schauen uns kaum noch in die Augen. Wir trauen uns kaum noch anders zu sein. So viel Angst, kaum noch Vertrauen. Es ist nicht leicht, heute wirklich ehrlich zu sein. Nein, ich lass mir nicht den Mund verbieten. Nein, ich halte mich nicht zurück, wenn mich einer fragt. Ich werde nicht länger leise sein, nicht mehr schweigsam sein, muss die Wahrheit teilen. Nein, ich lass mir keine Vorwürfe machen. Nein, ich lass mir nicht mehr sagen, was ich sagen darf. Ich werde mich nicht länger stumm verstellen, mich in Schweigen quälen, muss die Wahrheit erzählen. Ich lass mir nicht den Mund verbieten. Weil ich noch selbst entscheiden kann. Oh, 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 oh. Wir hören uns kaum noch wirklich zu. Doch nur ein falsches Wort und man passt in die Schublade rein. Scheuklappen auf, lass mich in Ruhe. Es ist nicht leicht, heute wirklich ehrlich zu sein. Nein, ich lass mir nicht den Mund verbieten. Nein, ich halte mich nicht zurück, wenn mich einer fragt. Ich werde nicht länger leise sein, nicht mehr schweigsam sein, muss die Wahrheit teilen. Nein, ich lass mir keine Vorwürfe machen. Nein, ich lass mir nicht mehr sagen, was ich sagen darf. Ich werd mich nicht länger stumm verstellen, mich in Schweigen quälen, muss die Wahrheit erzählen. Ich lass mir nicht den Mund verbieten, weil ich noch selbst entscheiden kann. Oh, 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 oh. Yeah. Oh, 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 oh. Die Wahrheit sprechen, doch nur im eigenen Haus. Bei bestimmten Themen halten wir uns lieber raus. Oh, wann hören wir auf, alles persönlich zu nehmen? Wann fangen wir an, unsere Vielfalt wieder als Stärke zu sehen? Nein, ich lass mir nicht den Mund verbieten. Nein, ich halt mich nicht zurück, wenn mich einer fragt. Ich werd nicht länger leise sein, nicht mehr schweigsam sein, muss die Wahrheit teilen. Nein, ich lass mir keine Vorwürfe machen. Nein, ich lass mir nicht mehr sagen, was ich sagen darf. Ich werd mich nicht länger stumm verstellen, mich in Schweigen quälen, muss die Wahrheit erzählen. Ich lass mir nicht den Mund verbieten, weil ich noch selbst entscheiden kann.